Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters. Wir sind wieder bei den Teutonicons in Episode 55, ja, fast eine Schnapszahl. Und ja, heute in etwas kleinerer Zusammenstellung hier. Ich begrüße wie eigentlich fast immer bei mir Magmatron.
Hallo zusammen.
Und Jess.
Hallo.
Ja, Ragen hat es leider nicht geschafft. Eventuell kommt er nachher noch dazu. Wir werden sehen. Und ja, ansonsten müssen wir heute den Laden hier zu dritt schmeißen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Wie in der letzten Episode schon angekündigt, unser heutiges Thema Headmasters, also Teil 1 der Takara G1-Trilogie, der drei nur in Japan erschienenen G1-Fortsetzungen. Und ja, Magmatron, ich habe gehört, du hast hier schon eine Menge Stichworte und eine große Liste gemacht zu dem Thema wieder.
Selbstverständlich.
Ja, aber bis wir es dann kommen, haben wir ja noch etwas davor und ja, so viel ist an News in den letzten zwei Wochen eigentlich nicht passiert, aber ein bisschen was schon und das wollen wir uns doch jetzt kurz mal zu Gemüte führen und ich würde sagen, Jess, dann darfst du mal anfangen.
Okay, etwas, was mich sehr beeindruckt hatte, das ist, wir haben den finalen Transformer War for Cybertron Siege Trailer gesehen. Auf Facebook und YouTube kann man ihn sehen. Und ich bin sehr gehypt an Moment, also sag ich mal so vorsichtig gesagt, ich bin zwar sehr gehypt an der Serie, hoffe, sie wird jetzt kein Reinfall, was ja schon schwierig ist, weil es ja nur 6 Episoden sind von 20 oder 25 Minuten. Was ich ein bisschen schade finde, aber auch, naja, Netflix muss ja auch irgendwie, glaube ich, schauen, ob das sich rentiert mit eine Transformer-Serie mit 6 Episoden und so. Wahrscheinlich ist das so sozusagen vielleicht ein Testlauf. Und auch der Trailer, der zeigt viele kleine Spoiler vor, kann man sagen. Und wo ich jetzt nicht so jetzt direkt spoilern will, denn die Leute, die sollen ja auch den Trailer selbst genießen.
Ja, ich muss auch sagen, also der letzte Trailer war ja auch mal etwas längerer Trailer mal zur Abwechslung. Hat mir auch gut gefallen. Ich meine, ich habe nach wie vor so ein bisschen Angst, dass das Ganze ein bisschen zu düster für meinen Geschmack wird. Aber mal gucken. Von der Animation her.
Es sind immer noch keine lustigen Szenen eingebaut in den Trailer.
Nee, immer noch nicht. Also im Moment sieht alles nach Verzweiflung, Böse siegt und alle werden sterben aus. Aber gucken wir mal. Und ja, was ich interessant fand, dass man ja scheinbar ein Element aus Animated / dem ersten Transformers-Film mit einbauen wird, weil zumindest im Trailer mehrfach erwähnt wird der Allspark, der ja da scheinbar auch wieder eine Rolle spielt. Also schauen wir mal. Mhm. Wenig überraschend ist Megatron wieder mal hinter dem Allspark hier. Ja,
irgendeinen MacGuffin braucht man halt immer. Ja, und ja, die Serie startet am 30. Juli, also
ja,
von heute aus. Gar nicht mehr so lange hin, 2 Wochen
und ein bisschen. Genau. Also alle, die ihr Netflix-Probeabo abschließen wollen, wartet am besten noch so knapp 14 Tage und dann könnt ihr loslegen, ja.
Interessant ist auch, es gab ja den Trailer auch auf Deutsch und wenn ich mich richtig erinnere, der Synchronsprecher von Optimus war der gleiche wie aus dem Film gewesen. Jetzt fällt mir aber sein Name nicht ein.
Genau der, ja.
Ja.
Ja, fällt der Name auch gerade nicht ein, aber ich weiß, wen du meinst, ja. Nee, also ich bin, sage ich mal, guter Hoffnung, was die Serie angeht. Wie gesagt, ich hoffe, dass er vielleicht nicht ganz so süßer, so düster ist, wie sie aussieht. Aber schauen wir mal.
Ja, und es gab ganz viele Promo-Plakate die ganze Zeit dafür. Also so leicht animierte Bilder von den Charakteren, wo sich hin gewabert haben, so ein bisschen.
Das stimmt.
Ja.
Ja, ich meine, Jetfire sieht auch ziemlich gut aus in dem Trailer, muss ich sagen. Den habe ich ja auch hier stehen. Und ja, gut, wir spoilern mal nicht zu viel. Man hat so die Hand von einer Figur noch gesehen, die so aus dem Boden kommt. Aber ja, ein bisschen nicht spoilern wollen wir ja, Überraschung übrig lassen. Also
Hand, die aus dem Boden kommt, bestimmt Wheelie oder so.
Genau. Rainer Schöne übrigens. Rainer Schöne, Optimus Prime. Ah, die Stimme. Hm? Gut, dann Magmatron, dann darfst du weitermachen.
Okay, dann kommen wir zu einer Figur, die ja schon angeteasert wurde. Und zwar hatten wir ja schon gehört, es soll ein Transformers Zurück in die Zukunft Crossover geben. Und ja, die naheliegende Vermutung ist wahr geworden. Es gibt einen Charakter, also eine Figur, die einen neuen Charakter darstellt, die sich in den DeLorean verwandelt. Also so ähnlich wie halt schon mit dem Ektotron vom Konzept her. Die Figur ist auch wieder ein sehr starkes Remold-Retool von einer Figur, die es schon gab. Und das dürfte Sideswipe sein, also Siege Sideswipe. Mhm. Weil man im Fahrzeugmodus nicht mehr viel davon erkennt, aber im Robotermodus zumindest die Arme und Beine sind noch gut wiederzuerkennen. Ja. Ja, die gute soll, wie heißt er, Gigawatt heißen? Mhm. Weiß ich gerade nicht, ob der Name irgendwie was mit Zurück in die Zukunft zu tun hat.
Soll mit Zurück in die Zukunft dazu, zu tun haben, weil ich weiß, im ersten Film, da wurde nämlich gesagt, wie viel Gigawatt der DeLorean bräuchte, für wieder hundertprozentig zu funktionieren, wie in die in die Zukunft zu reisen und so.
Genau, da wurde dann den Blitzeinschlag ja quasi nutzen, um ihn wieder aufzutanken, wenn man so will. Mhm. Und das sieht man ja auch auf diesem einen Promo-Bild, da, wo Gigawatt da steht und quasi der Blitz gerade in seinen Blitzableiter da einschlägt. Also ich denke, darauf soll die Anspielung zielen.
Ja, ich hätte ihn Fluxitron oder so genannt, nach dem Fluxkompensator. Ja. Ich find, ja. Aber es ist auch schön, die Figur hat auch bewegliche Räder, also die man so nach innen klappen kann für den Fahrermodus und auch Flügeltüren und auch diese komische Stange, mit der er da halt an der Stromleitung hing, was zwar ein bisschen seltsam ist, aber naja, warum nicht? Ja.
Ich meine, was mir fehlt, eigentlich hätte man so ein Sparkobot draus machen müssen, dass wenn man ihn quasi über den Boden fährt, dass hinten die Funken raussprühen, so diese flammenden Reifenspuren dann, die man im Film immer gesehen hat, aber
das darf man durch die Sicherheit
Darf man nicht mehr machen. Nee, könnten sich wieder Kinder die Haare anzünden und
Das will man ja nicht,
Nee, ich muss sagen, die Figur sieht gut aus, wobei ich sagen muss, ich bin kein großer Fan von dem Sideswipe Mold. Ich kann jetzt auch nicht sagen, warum, aber irgendwie gefällt er mir nicht. Und ich mag zwar die Zukunft, Filme, aber ja, also ich glaube, ich werde verzichten. Aber muss zugeben, er sieht schön aus. Also wenn er so aussieht wie auf den Bildern, sieht er echt gut aus. Ich finde auch wieder so eine G1-Retro-Packung haben sie ja auch wieder gemacht. Mhm. Sogar mit dem alten 80er-Jahre Hasbro-Logo drauf. Also ziemlich schön gemacht.
Aber er wird zur Zeit, weil, glaube ich, er ist ja noch, entweder ist er schon raus, offiziell, aber noch nicht sehr viel herausgekommen in Stückzahlen, wird er ja schon in Scalper-Preise im eBay vertickert, also 1985 Euro. Das ist ja eigentlich das Jahr, wo Back to the Future herauskam.
Na, es hieß ja, es soll irgendwie zwei Tranchen geben. Ne? Die erste, diese Limited-Tranche mit diesen 1985 Stück, war ja die jetzt, glaube ich, bei Hasbro Pulse schon raus war. Die war ja wohl innerhalb von Minuten vergriffen. Und irgendwie hat das Shop-System ja dann noch irgendwie den Geist aufgegeben, hab dann nur irgendwas nebenbei gelesen. Und dann soll ja später irgendwie nochmal eine zweite Tranche rauskommen, aber das ist noch ein bisschen hin wohl.
Also, okay, aber ich habe noch keine Video-Reviews oder so von dem gesehen. Also
ich glaube, es waren nur die Vorbestellungen bisher. Also ausgeliefert ist er, meine ich, noch nicht.
Ah, okay. Mhm. Ja, ich schaue gerade. Ja, ich denke mal, ich werde mir den holen. Was mich nur wieder massiv stört, ist halt wieder die Scheiben, weil die sind wieder komplett transparent und hinter den Scheiben sieht man wieder nur Roboter-Kibbel-Gedöns. Weiß nicht, die Unterseite der Füße oder was das ist. Da hätte ich mir doch gewünscht, irgendwie dunkel gefärbte Scheiben. Weiß nicht, ich glaube, da würde ich mir sogar mal irgendwie Sticker oder sowas kaufen, um die rüber zu kleben, weil das sieht an der Frontscheibe, finde ich, schon sehr hässlich aus.
Vielleicht gibt es ja von Toyx so eine Sticker, wo es dann so aussieht, als ob Marty und der Doc dann drin sitzen.
Ja, ich guck gerade, wo landet die denn? Die landet auf dem Rücken im Robotermodus, ja, das geht dann, glaube ich, vielleicht noch. Ja, aber ich finde auch schön, dass er im Robotermodus auf der Brust dann den Fluxkompensator hat.
Mhm. So. Mit Datumsangaben dann noch. Mit
Datumsangaben, ja, wo reist er denn hin? Welches Datum? 2015?
Aus den ersten zwei Teilen halt, 2015 und 1955. Der Wilde Westen fehlt, aber das kommt dann vielleicht mit dem Zug, wenn der noch als zweite Figur dann kommt.
Ja.
Hatten wir ja schon spekuliert, Earthrise Astro Train dann als der fliegende Zug aus Zurück in die Zukunft 3, aber
doch, mal gucken. Ja, und IDW hat, glaube ich, auch angekündigt, dass da auch eine Comic-Miniserie zu rauskommen soll, also 4-Hefte-Miniserie, was ja Sinn macht, weil IDW hat ja gerade auch die Lizenzen für Zurück in die Zukunft. Sollte man nicht was draus machen, also ja, da bin ich auch mal gespannt, weil da kann man sich ja eine Menge mitmachen.
Ja, gut, die Handlung des Comics haben wir in der letzten Folge schon komplett durchgeplant, also ja.
Genau.
Da braucht IDW nicht mehr viel Arbeit reinstecken.
Ja, ich gucke gerade noch irgendwas. Irgendwie das Gesicht soll, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Professor basieren.
Doc Brown.
Ja. Doc Brown, genau. Irgendwie mit diesem Helm, den er da aufhatte. Da habe ich, glaube ich, irgendwie mal so.
Ja, diese Brille halt, diese Schutzbrille da so ein bisschen, ja.
Ja, und der Blaster, ich glaube, der Blaster, der ist auch irgendeiner von den Optimus-Blastern.
Sieht zumindest so aus,
ja. Ja. Aber mich irritiert diese Angel da immer noch. Die hat er ja irgendwie auch als Waffe oder so dabei. Ich weiß nicht, was macht er damit? Irgendwie seine
wenn ihm mal
der Schlüssel in den Gulli gefallen ist, kann er den mit einem Haken irgendwie rausholen.
Ja, Blitze einfangen, um sich aufzuladen.
Ne? Ja, stimmt, ja. Steht die ganze Zeit auf dem Berg und hält seine Angelroute nach oben um irgendwie.
Also wenn dagegen, wie hieß der eine Insecticon Shrapnel, der auch immer Blitze gern verschießt, da kann er gegen den dann kämpfen.
Ja. Und was irritierend ist, auf dem Promo-Bild steht er ja in der Marty McFly-Pose da, wie er quasi auf die Brille schaut, wie er quasi gerade selbst aus sich selbst heraussteigt. Quasi. Also da steht der Stalking aufgeklappt und der Gigabot steigt gerade raus. Also,
ja. Ja, mein Gott, in G1-Cartoon ist Hoist in Huffer drin gesessen. Also
ja, aber
alles ist möglich.
Alles ist möglich. Man kann auch in sich selbst fahren, ja.
Genau.
Stimmt. Jetzt muss ich nochmal den ganzen G1-Cartoon gucken, ob es irgendwo eine Szene gibt, wo es irgendwie einen Kolorierungsfehler gab, wo ein Charakter in sich selbst fährt. Ob du im Truck vorne drin sitzt.
Wundern wird es mich nicht. Wobei das Poster auch so andeuten könnte, dass er quasi sich gerade transformiert von Auto in Roboter. Also.
Stimmt, das macht überraschend viel Sinn, ja. Genau. Ja.
Gut, dann ja, gucken wir mal. Wird noch mal ein paar von den offiziellen News für Jazz am besten übrig lassen. Gucken wir mal, was im Third-Party-Sektor so angeht, obwohl viel ist es eigentlich gar nicht, was im Third-Party-Sektor so abgeht. Naja, gucken wir mal. Also, es gibt von Mech-Fans Toys eine neue Figur, Thunderbolt, ein G1 Blitzwing Triple Changer. Gibt es jetzt die ersten Prototyp-Bilder? Mech-Fans Toys, glaube ich, auch Legends-Segment, ne? Also die etwas kleinere Größe und ja, ich glaube, unser einziger Legends-Sammler ist ja heute nicht dabei, Bulkhead, aber muss sagen, also die Figur, der Prototyp sieht schon nicht schlecht aus und muss auch sagen, ihm gelingt auch das Kunststück ganz gut, dass die beiden Alt-Modes eigentlich nicht so aussehen, als hätten sie irgendwas miteinander zu tun. Man, bei dem Jet sieht man oben die Panzerketten so ein bisschen, aber ansonsten, nö, also sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen, also für Legends-Sammler sicherlich interessant.
Ja, muss ich auch sagen, also ist auch richtig clever designt, wie sie die Panzerketten hier so eingearbeitet haben in den Jet. Ist natürlich die Frage, wie sich das jetzt farblich abhebt, weil das ja nur so ein grauer Prototyp ist. Ob da jetzt, also wenn die schwarz sind, glaube ich, stechen die dann doch noch ein bisschen mehr hervor. Aber wenn sie nicht schwarz sind, sehen sie wieder als Panzer. Ein bisschen doof aus.
Wahrscheinlich wieder lila.
Ein Dilemma. Also, ja, lila. Ja, und ja, ich muss auch sagen, sieht ziemlich gut aus. Also ich, wieder eine dieser Figuren, wo ich mir wünsche, dass die mal hochskaliert wird und der Voyager-Größe, weil dann wäre das eigentlich ein ziemlich guter Chuck Blitzwing.
Ja. Jess, dich müssen wir zu den Third-Party-Figuren nicht groß befragen, ne?
Nee, nicht wirklich. Trotzdem, er sieht sehr schön aus.
Ja, bei Blitzwing ja eigentlich auch so ein Kandidat ist, der bestimmt irgendwie noch die nächsten Jahre nochmal aufgelegt wird, irgendwie als Leader-Klasse-Figur.
Kann man, denke ich, von ausgehen. Ja, ich meine, wir hatten ihn gerade erst bei Titans Return und davor bei Thrilling 30, aber ich denke mal, spätestens in der Serie, die dann auf War for Cybertron folgt, spätestens da wird er wieder dabei sein. So wie Hasbro momentan drauf ist. Also.
Vermutlich. Ich meine, er ist ja auch einer der populärsten Triple Changer.
Ja. Mhm. Gut, dann Jess, dann sind wir wieder vorne angekommen.
Okay, dann haben wir eine neue Auflistung von neuen Studio Series sind in einem Computer. Ich glaube, bei welchem Shop sind die nochmal rausgekommen?
Walmart wieder mal.
Ah ja, Walmart. Und das sind dann vor allem mal einen Jazz, einen Blur und einen Cup. Natürlich auch noch einige andere wie Jolt und einige andere von den Movie, also Live-Action-Filmen, aber vor allem Jazz, Blur und Cup. Und da kann ich persönlich, entweder ist das von Transformer The Movie oder der Animated Movie, der jetzt erstmal in Arbeit ist, also der Prequel von The Movie.
Ja,
sag.
Ja, ich wollte nur sagen, ja, wir hatten ja letztes Mal oder schon vorletztes Mal auch wieder spekuliert, weil ja da diese Figuren mit diesem Zusatz 86 gelistet waren. Weil jetzt ist ja zusätzlich gestern ganz frisch noch gelistet worden ein Slug mit Daniel. Selber mal kurz schauen, wo haben wir denn den Link? Auch wieder mit diesem 86er Vermerk, wo wir jetzt immer noch nicht genau wissen, ob jetzt wirklich die Studio Series in den 86er Filmen quasi übergeht oder einfach die Figuren damit aufnimmt. Und ja, bei dieser Auflistung hier sind ja jetzt auch wieder einige Charaktere dabei, die ja doch eher in den John-Film passen als in die Bay-Filme.
Ja, einen Gnaw hat man noch nicht in den Bay-Filmen, ja. Und einen Blur auch noch nicht.
Ja, hat man einen Cup?
Cup hat man glaube ich auch noch nicht, ne?
Ja,
mein Jazz. Jazz könnte beides sein, aber wir hatten ja schon den Movie Jazz, also.
Ja, und außer seiner Battle Damage Version, der jetzt auch nichts Neues einfallen. Ja, Bumblebee kann natürlich überall sein. Joel ist natürlich ein Filmcharakter, Dino auch. Ja, also wenn das hier so stimmt, ist das wieder mal so ein Anzeichen dafür, dass in Zukunft die Studio Series halt teils G1, teils Studio beinhalten wird.
Ja, ja gut, die Filmcharaktere, also die aus den Live-Action-Filmen, haben wir jetzt ja auch schon so ziemlich durch. Ich meine, man kann auch 50 weitere Versionen von Bumblebee rausbringen, aber irgendwann wird es halt dann doch langweilig. Natürlich ist ein Bumblebee auch wieder in der Liste dabei, aber ich glaube, das haben wir jetzt alle geflissentlich übersehen.
Ja, es wird schon ausgeblendet automatisch, wenn man so auf so eine Liste schaut, dass da ein Bumblebee steht.
Ja, dass in jeder Wave ein Bumblebee dabei ist, ist wie, dass der Himmel blau ist, also nimmt man gar nicht mehr wahr.
Ja.
Nee, aber ich bin echt gespannt. Also, wie gesagt, Jazz könnte beides sein, aber Blur, Cup, Gnaw ist eigentlich ziemlich klar, dass das 86er Kinofilmcharaktere sein. Und ich meine, ich finde Jazz Theorie, dass es vielleicht schon um den neuen Animated Movie geht, könnte natürlich auch sein, wenn er sich vom Cast halt recht nah an den 86er Film hält. Aber ich bin vor allem mal wirklich gespannt, ob es, ich sag mal so, wirklich sich versuchen, möglichst nah an den Look aus dem Film zu halten oder ob sie die alten Filmcharaktere mehr so im Live-Action-Stil machen wollen. Wie rum sie es jetzt machen. Also bin auf jeden Fall gespannt.
Die alten Filme im aktuellen Live-Action-Stil, ich weiß nicht, kann ich mir. Also ich könnte es mir vorstellen, dass sie es machen, aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was die Fans wollen.
Das konnte man ja auch gut sehen mit der IDW-Comic-Reihe, wo Don Figueroa mehr in dem Transformer IDW-Comic danach so G1 gemischt mit Live-Action Michael Bay-Filme gezeichnet hatte.
Ja. Ich meine, so zwei, drei waren dabei, die ganz gut aussahen, aber das meiste sah ziemlich komisch aus. Die
Gesichter waren immer ganz schlimm gewesen, die sind so zerstückelt und teilweise auch mit Zähnen richtig, also sah nicht so richtig Transformer-mäßig aus. Ja. Wobei ironischerweise finde ich ja, dass diese aus dem Bumblebee-Movie, die Bay, ich sag mal Bay-Designs, die in Richtung G1 gehen, sehen ja eigentlich so ähnlich aus, aber das ist dann wiederum gut. Also.
Ja gut, da muss man auch sagen, was in Comic-Zeichnungen funktioniert, funktioniert nicht unbedingt in Live-Action und umgekehrt. Also das muss man, denke ich, schon unterscheiden.
Ja, also meine Beobachtung war gewesen, wenn sich Bay-Design an G1-Design annähert, mögen das die Fans, aber wenn sich G1-Design an Bay-Film-Design annähert, ist das nicht so gern gesehen, selbst wenn das Ergebnis unterm Strich eigentlich relativ ähnlich ist, wie ich zumindest finde. Ja, und ich glaube aber auch nicht, dass da irgendwie ein großartiger Markt dafür wäre, wenn jetzt wirklich irgendwie, weiß ich, ein G1-Cup irgendwie im Movie-Design rauskommt, ohne dass es da irgendwie einen Film zugibt, der das halbwegs rechtfertigt.
Und was mich auch noch sehr interessiert, das ist wegen des Jazz von Studio Series, wie sie das jetzt handhaben, wenn sie ihn wirklich stur wie im The Movie machen, das heißt ja eben die Le Mans Porsche, dann müssten sie ja eigentlich schon die Rechte haben von Porsche, wieder einen Jazz herauszubringen in der Porsche-Form. Das heißt, dann wäre es auch ebenfalls vielleicht schon möglich, auch irgendwann ein Masterpiece rauszubekommen, also einen so.
Ja, ich meine, wieso nicht? Weil Porsche, korrigiert mich, gehört zu Volkswagen, ne? Und Volkswagen Käfer haben wir jetzt ja schon in Studio Series und in Masterpiece Series gehabt. Also anfangs wollte Volkswagen ja damit nichts zu tun haben, von wegen Kriegsspielzeug und so. Genau. Dann haben die Filme 30 Milliarden Dollar eingespielt und dann plötzlich waren die Bedenken weg. Und naja, also mal gucken. Also kann mir durchaus vorstellen, wenn es jetzt wirklich der Porsche ist, dann wird wahrscheinlich ein Masterpiece Jazz auch nicht mehr weit sein, weil das ist ja im Prinzip so mit die einzige Figur aus der 84, 85er Reihe, die es noch nie als Masterpiece gibt. Also,
genau.
Sonst gibt es ja eigentlich schon alles, ne? Also mir fällt zumindest gerade keiner ein, der sonst noch fehlt. Gut, Mirage, glaube ich, gibt es auch noch nicht, ne?
Und Cliffjumper.
Gut, und Cliffjumper. Ja, die Minibots, ja, die fehlen noch ein paar.
Es gibt den roten Bumblebee, mein Gott, jetzt hab dich nicht. Ah.
Wenn man nicht so genau hinschaut, ja.
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 Gut.
Ja, und ja, wie gesagt, den Slag gibt's. Der wurde auch schon gelistet als Leader-Klasse-Figur mit Daniel, also so ähnlich wie der Grimlock irgendwie mit dem Wheelie scheinbar kommt, hat der dann halt den Daniel dabei. Also ja, da bin ich auch mal gespannt, was das wird, weil im Grunde verhärten sich ja so die Hinweise darauf, dass das wirklich eine 86er-Filmreihe dann wird.
Ja.
Und ich, ja, und jetzt greife ich mal ganz tief in die Gerüchteküche, weil ich bin mal hier bei TFW den Thread durchgegangen und es gibt ja schon so Gerüchte, wie die nächste Reihe heißen soll zu War for Cybertron. Angeblich soll die dann Kingdom heißen und es soll darum gehen, dass Beast Wars Charaktere auf G1 Charaktere treffen.
Okay.
Wie gesagt, momentan alles Gerüchte. Angeblich gibt es keine Micromaster mehr, sondern, wie nennen sie, Core Class, also die Core Class, also als Größenklasse, was quasi wieder die Legends Größe ist, die dann sowohl Legends Scale Figuren wie Optimus und Megatron dann halt in Legends Größe beinhalten soll, aber dann auch sowas wie Red Trap. Ja, also wie gesagt, man den Fred runtergegangen und angeblich G1 Inferno, Optimus Primal und Dinobot, alle drei als Voyager, Cheetah und Airazor als Deluxe. Ja, schauen wir mal, was da so dran ist, ob das ein Gerücht ist, das stimmen könnte. Weil
das klingt jetzt ein bisschen eher nach Wunschdenken, aber mein Gott, es gab schon Seltsameres. Also
ja.
Mal schauen. Schauen wir mal.
Ja, wie gesagt, ist nur so ein Gerücht, das angeblich von jemandem kommen soll, der da in der Fabrik arbeitet, der Mann. Sollte man mal im Hinterkopf behalten, weil wenn das stimmen sollte, ist die Person vielleicht eine zuverlässige Quelle für die Zukunft.
Gut, dann, ja, Magmatron, darfst du direkt mit der nächsten Nicht-Gerüchte-News weitermachen?
Da bin ich schon wieder dran. Ja, wie gesagt, wir haben ja diesmal gar nicht so viele. Darum schauen wir nochmal in den Third-Party-Bereich. Und zwar, da hat New Age wieder eine neue Variante einer ihrer Figuren angekündigt. Und zwar NAH-22G Goldeneye. Und zwar ein goldener Reflektor. Goldeneye vermutlich so eine James-Bond-Anspielung, weil da jetzt nicht so viele goldene Kameras gab. Aber ich glaube, das war doch der Film, wo die eine vergoldet wurde und dann gestorben ist, oder?
Das war Goldfinger.
Ach, Goldfinger. Na gut. Mhm. Ja. So viel Gold in den Film. Ja, aber es ist, wie gesagt, ein Legend-Scale G1 Reflektor in Gold. Halt Anspielung auf die Golden Lagoon. War der dabei gewesen in der Golden Lagoon? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich weiß es. Also irgendwann sind ja alle Decepticons in die Goldene Lagune reingesprungen. Mhm. Kann sein, dass er auch dabei war. Ich kann mich jetzt nicht mehr so... Also wenn, waren du irgendwo im Hintergrund dabei. Aber die Reflectors haben ja gern mal dazu gedient, so ein bisschen die Reihen der Decepticons aufzufüllen. Also durchaus möglich.
Ja, okay. Gehen wir einfach mal davon aus, dass er dabei war.
Ja.
Und ja, also die, wie gesagt, die Modes kennt man, glaube ich, schon. Witzig finde ich, dass die auch unterschiedliche Gesichtsausdrücke haben. Das ist mir, glaube ich, nie aufgefallen. Sie kommen auch mit einer Mini-Kamera, also ihrem Alt-Mode quasi im Scale zu den Transformers, wo das dann irgendein anderer Charakter sie als Kamera halten kann. Und ja, also wenn man seine Legend Scale Golden Lagoon Gold Figurensammlung ausbauen möchte, hat man hier wieder einen Kandidaten, beziehungsweise sogar drei Kandidaten gleich. Ja. Frag mich, ob schon irgendjemand mal so ein Diorama gebaut hat mit der Golden Lagoon, wo die ganzen goldenen Lagunen stehen mit so richtigen, richtig mit der Lagune, mit einem mit so goldenem, ich weiß nicht, wie man das am besten macht, mit, ob man da richtiges Wasser nimmt oder irgendwie aus Styropor oder so.
Ja, mal schnell einen Goldbarren einschmelzen.
Genau.
Da kommt, wer sich die ganzen Golden Lagoon Repaints alle leisten kann, der sollte den Goldbarren auch noch in petto haben. Also das muss man die ganzen E-Hobby-Dinger noch dazu nehmen und dann passt es schon. Das könnte auch auf unsere Liste der Exoten-Sammler kommen, die Golden Lagoon-E-Hobby-Gold-Version-Sammler hier. Gibt es, glaube ich, auch nicht so viele. Aber dazu muss man sagen, wir haben ja jetzt tatsächlich in der Transformers Deutschland-Fangruppe auf Facebook, haben wir ja einen unserer Exoten gefunden, weil es gibt tatsächlich hier in Deutschland einen, der Transformers-Statuen sammelt. Also
ja, ich habe das auch gesehen.
Ja, also einen Exoten haben wir gefunden. Können wir von unserer Liste abhaken. Ja, nö, ansonsten, also ich habe kein einziges Golden Lagoon Repaint, muss ich sagen, und habe eigentlich auch nicht vor, an diesem Zustand was zu ändern.
Ich auch nicht.
Überleg gerade, irgendwas Goldenes? Ich glaube nicht. Also nichts Golden Lagoon Goldenes, nur irgendwas unfreiwillig Goldenes, was vor sich hin bröselt.
G2 Laserhot Electro, der ist komplett golden, aber den darf ich nicht mal mehr zu scharf ansehen, sonst zerbröselt er.
Ja. Immer schön in der Vakuumverpackung lassen.
Genau.
Nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Ja.
Gut, ja, was gibt's noch? Ja, gut, ich lasse mal die letzte offizielle. Na gut, eigentlich sind beides offizielle News, aber. Okay, dann nehmen wir mal die Funko Pop-Figuren. Ich bin persönlich überhaupt kein Fan von Funko Pop-Figuren,
nee, muss ich dazu sagen.
Ich habe auch noch niemanden gefunden, der noch eine Liste, noch einer für unsere Liste der Exoten, Funko Pop-Transformers-Figurensammler. Aber es muss sie scheinbar geben, weil es gibt immer wieder Funko Pop-Transformers und ja, jetzt gibt es neue, sogar einige. Und ja, wenn man die Liste der Namen, die es da geben wird, mal so durchguckt, da sind wirklich total exotische, außergewöhnliche Transformers-Charaktere dabei. Bumblebee, Jazz, Megatron, Optimus Prime, Soundwave. Also, ja.
Aber irgendein Devastator ist, glaube ich, dabei.
Nee, Menazor.
Megatron, aber ein Defensor.
Defensor.
Ah, ich habe mich verlesen. Der Defensor ist doch zumindest ein etwas überraschender
Charakter. Das stimmt, ja. Also,
Charakter.
Wenn schon mal ein Combiner, ist es ja sonst eigentlich immer Devastator, aber...
Ja. Darum stimmt, hat man das, glaube ich, autokorrigiert, als ich hier die Fans auch gelesen habe.
Ja.
Und also es gab ja schon mal welche zu den Live-Action-Filmen. Ich weiß ja, gar nicht, ob
von man die Last Night oder Age of Extinction.
Asian ja, ich weiß gar nicht, ob schon mal Giovannige gab, aber...
Nee, noch nicht.
Noch gar nicht, ah, okay.
Ja, aber ich kann mich irgendwie an so einen Funko-Pop-Soundwave erinnern, dachte ich. Ich dachte, da gab es, oder war das was anderes?
Ah ja, es gab, aber jetzt nicht diese komischen Funko Pops. Es gab schon von Funko, also von der Firma, auch so Headknockers, der G1 Bumblebee und noch irgendeiner.
Ja, aber ich dachte mal, da gab's schon mal sowas in die Richtung, ja. Gut, Funko Pop Sammler sehen da bestimmt feine Differenzen, ja. Feine Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten, aber ich sehe sie nicht insofern.
Nee, auch nicht. Aber eigentlich bin ich grundsätzlich davon ausgegangen, dass jeder Charakter, der jemals in irgendeiner fiktiven Geschichte bis jetzt aufgetaucht ist, bereits eine Funko-Pop-Figur hat, weil es gibt doch alles von Funko-Pop, so nach meiner Wahrnehmung zumindest.
Ja.
Ja, gut, aber ich glaube noch nicht alle Transformers-Charaktere. Das sind so viele, da braucht selbst Funko-Pop noch 1-2 Jahre zu. Oder so.
Sie sind auf dem Weg dahin.
Ja. Wobei ich muss mich korrigieren, ich hab tatsächlich doch eine Funko-Pop-Figur, allerdings keinen Transformer, aber eine habe ich doch, weil es gab von Funko-Pop jetzt, wo es Anfang des Jahres die großen Buschbrände da in Australien gab, gab es so eine Funko-Pop-Figur der Bushfire Heroes, also der Feuerwehrmann, der die Buschbrände löst und die Koala macht. Und wenn man die gekauft hat, hat man gleichzeitig quasi einen Teil des Erlöses da für Australien gespendet. Insofern haben wir uns den dann doch mal gegönnt. Also
für jeden, der gekauft wurde, wurde ein brennender Koala gelöscht, oder?
Ich hoffe, mehr als einer. Also.
Ja. Ich habe einen Godzilla von Funko Pop, ja. Um mal was Positives zu sagen, die Figuren, die so ungewöhnliche Charaktere darstellen, sehen ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Also ich meine, es gibt ja diese Standard-Humanoiden mit diesem riesigen Kopf, mit diesen schwarzen Knopfaugen. Aber immer, wenn sie sich an irgendwas anderes dranwagen, irgendwelche Monster und so, muss ich sagen, ja, ist schon, sag mal, sieht ein bisschen spektakulärer aus. Ich finde mein Funko Pop Godzilla ist eigentlich ganz lustig, ja.
So, Jess, und was hast du noch an Funko Pops?
Gar nichts, aber wirklich gar nichts.
Okay, tanzt ja einfach aus der Reihe. Na ja, gut. Ja, also es wird Funko Pops, ja. Funko Pops. Funko Pops
Transformers. Billige Knockoff-Firma von
Funko. Funko Pops, ja. Bringen wir jetzt nächstes Jahr raus, ja. Gut. Ja, Jess, dann würde ich sagen, dass wir dir die letzte News noch greifen, die wir noch haben.
Ja, es wird einen neuen Transformer, also von Takara Tomy, Masterpiece Starscream geben, der auch 3.0 oder so genannt wird. Erst ist nur zwar jetzt die Silhouette bekannt gegeben, aber es sind gemischte Gefühle dabei, also bei mir vor allem, weil... Du
schaust gerade auf dein Regal, wo 25 Masterpiece...
ja, eigentlich
ist es, stehen, ja.
Ehrlich gesagt ist es eher, weil ja beim Starscream wird es ja nicht bleiben. Es wird ja dann wahrscheinlich auch Thundercracker Skywarp wiedergeben.
Wie kommst du nur auf diese Idee?
Und die Coneheads. Und ich weiß nicht, also ich war ja schon zufrieden mit der ersten Variante von Masterpiece Starscream, also der MP03 Mold, Danach kam ja der MP11, glaube ich, war das, ne?
Ich glaube, ja.
Der 11er-Mold, der war auch noch recht interessant, nur ein paar Problematiken hatte er schon mit seinen Füßen und so, was der MP03 nicht hatte mehr, noch nicht hatte. Und jetzt bringen sie ihn noch einmal raus, wo ich dann schon ein bisschen denke, Takara Tomy, ihr habt noch so viele andere interessante Figuren, warum bringt ihr jetzt wieder den Starscream heraus? Gut.
Dieselbe Frage könnte man wegen dem dritten Optimus Prime und dem zweiten Bumblebee stellen. Also.
Ja, das ist wahr.
Ja, also ich fand, das war ja schon sehr abzusehen, dass nochmal ein Starscream kommt, weil er ist einer der populärsten Charaktere und ja, wir haben ja gesehen, dass die gerne nochmal neu aufgelegt werden. Und mit ziemlicher Sicherheit wird der hier jetzt noch mehr cartoon-akkurater sein als die ältere Mold. Und ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht Starscream zuerst, obwohl hier steht schon direkt Starscream. Ja, ich wollte jetzt sagen, vielleicht ist es ja Funnackwecker diesmal als allererstes.
Skywarp ist dann bestimmt wieder irgendein Store-Exclusive oder so.
Also. Aber gut, also ich würde ja mal so sagen, also ich bin natürlich noch ein bisschen gespannt drauf, weil wir jetzt nur die Silhouette gesehen haben und so, aber trotzdem, also sie hatten auch schon damals vor, glaube ich, 2 Jahren eine Silhouette von G1 Jazz oder Masterpiece Jazz geteasert, aber da kam auch nichts mehr weiter dazu und den würde ich natürlich lieber haben.
Da haben sie sich auch geirrt und das ist eigentlich Jazz hier, das ist nur aus einem ganz ungünstigen Winkel geknipst.
Das ist Jazz, der sich als Starscream verkleidet gerade.
Genau,
das ist so. Der Masquerade Jazz.
Da sind nur die Türen so aufgeklappt, dass das so wie Flügel aussehen und hinten der Heckspoiler so ein bisschen steht so ungünstig. Ja.
Ja, gut, also man muss mal gucken, weil es ist der Tweet sagt ja im Prinzip nichts anderes als Beyond 15 Years Masterpiece Starscream Revival. Liegt natürlich nahe, dass es ein neuer Masterpiece Starscream ist, aber es könnte auch genauso gut der MP11 Starscream nur mit noch cartoon-akkurateren Farben sein. Also
Mal gucken. Ich glaube, die Körperproportionen sehen aber ein bisschen anders aus. Ich bin jetzt auch nicht der Masterpiece-Experte. Also die Arme, ich muss mal gucken, ich habe ja zumindest einen Masterpiece-Sticker-Mode, ich habe ja den Sunstorm.
Oder er kommt komplett aus Staub, weißt du, der Staub, von Transformers The Movie.
Komplett schwarz, hier das Schwarze ist schon
genau. Die Genau.
Ja. Lässt sich so schlecht fotografieren, ja.
Da muss aber noch den Masterpiece-Galber schon dann dazugeben, ne, der das Ding dann abfeuert und dann zerkrümelt der hier.
Ja, der Hintergrund ist ja lila, das stimmt. Das soll eigentlich den Galvatron anteasern hier. Das ist so ein Ablenkungsmanöver.
Das kann natürlich sein. Alle denken, sie kriegen Starscream als neuen Decepticon-Anführer und dann ist das 2 Minuten lang und plötzlich kommt Galvatron. Ne?
Genau.
Also, schauen wir mal.
Ja, für die Theorie bin ich auch.
Gut, dann sind wir mit den News soweit durch. Also viel war es ja dieses Mal wirklich nicht. Aber ich sag mal, unsere Geldbeutel sind ja auch nicht böse drum, wenn es mal nicht so viele neue Sachen gibt, glaube ich.
Ja. Also, ja, wenn wir was Wichtiges vergessen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich glaube, in den nächsten Wochen sollen ja auch die Comic-Con, ich sag mal, Ersatzstreams irgendwie laufen. Und ich glaube, Walmart will, glaube ich, auch in ein paar Tagen irgendwas ankündigen, irgendwelche exklusiven Figuren. Also mal sehen, was da.
Irgendwie Collector-Con von Walmart.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, schauen wir mal. Also, auch wenn die Conventions dieses Jahr ausfallen, natürlich gibt es einiges an Livestream-Ersatzangeboten dann.
Ja, also die Conventions fallen zwar aus, aber die Produkte nicht, die da gezeigt
werden. Genau. Euer Geld wollen die Hersteller trotzdem haben, ja. Gut, apropos Hersteller, die Geld von uns haben wollen. Was habt ihr euch in den letzten 2 Wochen an Neues an Transformers-Sachen gekauft?
Ja, dann fange ich an. Ich habe nicht so viel bekommen, also mit der Post, sage ich mal. Mit der Post Select Transformer Earthrise Select Guispit. Das Spy Patrol kam jetzt mal erstmal an. War zwar schon bei TF Warbots schon etwas länger draußen, aber kam erst jetzt geliefert. Und ich habe ihn mir trotzdem jetzt geholt, den Alternate Universe Transformer Select Earthwise Optimus Prime Sleep Mode.
Oh. Und hast du es emotional verkraftet, den irgendwie auszupacken, oder ist der noch in der Box?
Er ist noch in der Box. Ich habe zwar einmal geöffnet für reinzuschauen.
Um zu gucken, ob er noch lebt.
Ob er noch, genau das. Und dann habe ich ihn wieder schnell zugemacht. Nee, aber als ich die Box schon alleine gesehen habe, da habe ich schon gedacht, ja, die Box alleine sieht schon so geil aus. Dann nimmst du ihn doch mit, weil wer weiß, wenn er überhaupt noch in der dritten Trilogie, also in der im dritten Kapitel der Trilogie von War for Cybertron noch dabei ist. Vielleicht ist das ja eine Anspielung, dass ja mit den Beast Wars Figuren Optimus Prime nicht mehr dabei ist, dass er dann aber noch im Regal dabei steht und so.
Dass er tot daneben steht. Dann
ja. In der Krypta liegt und
ja. Tja, na gut. Also selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass es in der nächsten Reihe kein Optimus Prime geben sollte, in der übernächsten ist er garantiert wieder dabei.
Allerspätestens,
ja. Ja, die heißt dann The Return of Optimus Prime. Mhm. Wird er wiederkehren, ja. Und zwar in jeder erdenklichen Form. Jede zweite Figur ist dann Optimus Prime.
Jeder Größenklasse, jeder Preisklasse.
Genau.
Die Wars-Klasse.
Genau, vom Micromaster bis zum Titan.
Alles noch. Ja, aber das war das. Bei mir, das war alles von mir.
Okay, gut. Ja, dann mache ich mal weiter. Bei mir ist jetzt auch gar nicht so viel angekommen. Nur eine Bestelle von Gerald Camaro. Der hatte, glaube ich, als allererstes den Grease Pit drin gehabt und da habe ich mal direkt zugeschlagen. Den Exhaust hat er leider nicht da gehabt, sonst hätte ich den auch gleich mitgenommen. Aber ja, jetzt ist zumindest der Grease Pit da. Und ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich finde es echt witzig, dass der zu so einer Tankstelle wird. Und der hat ja auch dieses Zapfsäulenmodul und dieses Schild, was so oben auf sein Gebäude drauf kommt. Witzige Idee. Was ich ein bisschen seltsam fand, ich habe mir nochmal die Verpackung von Ironworks genau angeschaut. Und da ist ja auf der Seite Ironworks in seinem Basismodus zu sehen. Und was mir auch nie aufgefallen ist, Ironworks hat in seinem Basismodus die Teile von Grease Pit mit dran. Und zwar hier die Tankstelle und dieses Nebengebäude mit dem Schild, was ja eigentlich keinen Sinn macht, weil ja dieses Nebengebäude aus diesem Kranarm besteht. Also da müsste er ja zwei Arme haben. Ja, würde mich auch mal interessieren, was das für einen Hintergrund hat, dass man das Artwork so als Hybrid gezeichnet hat. Ob die Figur ursprünglich anders designt worden ist und eigentlich zwei solche Arme haben sollte, also diese Kranarme, und man hätte die Figur einfach 1:1 repainten können, um daraus Ironworks und Grease Pit zu machen. Oder ob man das Artwork nur designen wollte, indem man einfach den Kran oben wegnimmt, und was man ja jetzt aber auch nicht gemacht hat, da Grease Pit ja in der Selektreihe ist. Ja, Mysterium. Aber ja, irgendwie ganz lustig. Wird ein bisschen doof bei mir, die Sticker sind ein bisschen schief. Also er hat ja dieses Schild oben auf seinem Häuschen. Super Gasolin Z1. Und ja, irgendwie, da darf man nicht zu doll an die Kante kommen, weil das wieder an einer Seite ein bisschen überhängt. Diese Sticker hier auf dem Torso, die sind auch ein bisschen schief, die so irgendwie so Glastüren oder sowas darstellen sollen.
Ach, vielleicht kommen ja noch neue Sticker-Sheets für diese Figur bei Toy Hacks wieder raus.
Ja, habe ich auch schon überlegt.
Wahrscheinlich schon.
Ja, vielleicht so mit so Preisschilden für die Zapfsäulen. Wie teuer ist es denn heute? Ne? Ja. Genau, ja, und dann habe ich mir noch ein paar ältere Figuren geholt, also quasi nachgeholt. Und zwar endlich mal die Energon, wie hießen die denn, Terrorcons? Also hier den Dive Bomb, den Ravage und den, wie ist der letzte, nicht Grimlock, sondern
Coolock.
Coolock. Also die drei Beast-Drohnen-Charaktere.
Eigentlich fehlt ja dann noch einer, ne? Der Energon Insecticon.
Ja, den hatte ich ja schon, den habe ich ja schon seit Jahren. Und
ach so, okay.
Der hat endlich Gesellschaft bekommen. Ja, muss sagen, die sind auch ganz lustig und ich finde auch die Designs an sich ziemlich cool. Würde mich mal freuen, wenn die irgendeiner mal neu auflegen würde, weil ja vom Engineering her sind sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber vor allem der Diveform, so dieser Vogelmodus, sieht echt Hammer aus. Mhm. Ein bisschen komisch aus, dass er seinen Roboterkopf am Arsch hat, quasi im Vogelmodus. Aber, ja, und die anderen beiden, so der Battle Ravage. Ja, echt, also so vor allem die Beast-Modis. Fallen mir richtig gut, also klasse Design. Ja, wie gesagt, Third-Party-Firmen oder so, gerne nochmal neu auflegen. Irgendwie von Hasbro Takara würde ich jetzt nicht damit rechnen, außer die wollen hier die Decepticon-Clones oder sowas nochmal repainten, irgendwie als was anderes.
Stimmt, würde sich eigentlich für die Selects-Reihe fast anbieten.
Also. Ja, genau, dann noch den Slash da, den kleinen Dinobot als Cruel Lock, Und ja, ein der Insektikons dann als das Insektikon, ja, könnte man einen Viererpack draus machen. Würde sich anbieten, ja, stimmt.
Ja.
Ja, mal sehen. Irgendwann, wenn die große Transformers Energon Hype-Welle kommt. Und das kann vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahrzehnte dauern. So, ja, dann habe ich mir noch geholt, weil er günstig da war, der Fallout Cybertron Air Raid, also der quasi das Repaint von Shockwave.
Mhm.
Ja, weil ich die Figur vom Design her mal ganz cool fand. Und ich finde, der sieht jetzt nicht wirklich aus wie irgendein Air Raid, aber ich finde, der sieht irgendwie für so ein aus wie so ein generischer Hintergrund Autobot.
Ja, ja. Ich habe ihn ja auch im Verkauf. Ah, aber okay. Ja, ja.
Kannst du mal sehen, für wie viel verkaufst du ihn?
Ich glaube, ich für 10 Euro.
10 Euro. Mist, hätte ich das mal.
Wir nehmen den, du hast mehr bezahlt.
Ja, was waren das? 15, 14, irgendwie sowas. Mehr als 10 zumindest. Ja, okay. Nächstes Mal schaue ich mir mal deine Verkaufsliste vorher nochmal genau an. So, und ich habe noch eine Robots in Disguise-Figur nachgeholt, und zwar endlich mal die Strong Arm. Eigentlich hatte ich ja die Figurenreihe so ein bisschen so halb links liegen gelassen und nur so ein paar vereinzelte Figuren geholt. Aber dadurch, dass die jetzt auch in den aktuellen IDW-Comic irgendwie so ein bisschen auftaucht und in den letzten ja auch schon so ein bisschen, habe ich gedacht, ach, die ist ja halt so einer der Standout-Charaktere, die sozusagen neu eingeführt wurden, da holst du die auch mal nach. Und ja, ist ganz okay, die Figur. Ich meine, das ist ja eine von diesen Warrior-Figuren war das, glaube ich, oder? Die hießen ja dann
Deluxe. Ja. Die verkleinerten Deluxe quasi, ja.
Ja, die so ein bisschen auch vereinfachten. Ich meine, ja, sie hat recht viel Backpack, beziehungsweise diese Türteile auf dem Rücken, die so ein bisschen hervorstehen, aber ja, ist eine okay Figur, ist eine ganz gute Repräsentation, finde ich, für den Charakter. Ja, und das war es auch schon bei mir.
Tja. Ja, dann mache ich mal den Abschluss. Bei mir gab es gar nichts Neues die letzten zwei Wochen. Gut, dann sind wir nach mal etwas über 40 Minuten bei unserem Hauptthema angekommen. Rachel war stolz auf uns. Ja, wir hatten ja schon angekündigt, wir wollten mal mit der G1 Takara Fortsetzungstrilogie weitermachen. Also wir gehen zurück ins Jahr 1987 und die dritte Staffel des G1 Cartoons ist durch. Optimus Prime ist, ihr habt es vielleicht gehört, zurückgekehrt. Er ist wieder da. Und das war dann der Punkt, wo Hasbro und Takara sich dann, keine Ahnung wieso, aber entschieden haben, unterschiedliche Wege zu gehen. Wir erinnern uns, im Westen bekamen wir den Dreiteiler Die Wiedergeburt als ja, stark verkürzte vierte Staffel des Cartoons. Darin wurden als Druckbetankung die Headmaster, die Targetmaster, die Clones und ich weiß gar nicht, wer alles sonst noch vorgestellt. Also quasi alles, was 1987 neu in den Regalen stand. Six-Shot,
Punch, Counterpunch und.
Genau. Also innerhalb von gerade mal knapp 60 Minuten ungefähr genauso viele neue Toys vorgestellt, schätze ich mal. Ja, in Japan hat man es ein bisschen anders gemacht und da hat man gesagt, wir machen eine ganze Serie draus. Also die Wiedergeburt kennt man in Japan nicht, spielt dort keine Rolle für die Kontinuität. Mhm. Stattdessen schließt Headmasters direkt quasi an The Return of Optimus Prime an. Und ja, eine Serie, die, ich würde mal sagen, so ein Mischmasch aus einer klassischen Transformers-Serie und einer Anime-Serie eigentlich war.
Mhm.
Weil so gerade so zeichnerisch hat man sich eigentlich ja noch sehr stark an der Original-Transformers-Serie orientiert. Da war der japanische Einfluss noch nicht so stark, gerade im Vergleich mit Master Force und Victory, die später kamen. Aber handlungstechnisch sind wir dann doch schon relativ stark, sag ich mal, in die eher japanisch angehauchte Handlung übergegangen. Zum Beispiel, dass die Charaktere kaum noch ihre Waffen benutzt haben, sondern es meistens in Fäustkämpfen geendet hat.
Ja, und auch, dass es ein bisschen brutaler gewesen ist.
Ja, teilweise schon, ja. Da sind die Japaner ja immer nicht so empfindlich. Ja, also aber von der Story her, so der Hauptunterschied war ja auch gewesen, also im Westen sind ja die Headmaster, die Nebulonia.
Mhm, genau.
Also quasi außerirdische, menschenartige Außerirdische mit grüner Haut, glaube ich, die sich dann haben modifizieren lassen und dann zu Headmastern und Targetmastern geworden sind. Die Idee hat Japan wohl nicht so gut gefallen, deswegen haben die da eine andere Ursprungsgeschichte. Und zwar, da kommen sie von dem wunderbaren Planeten Master. Toller Name. Mhm. Die Planetennamen sind auch mal sehr großartig in der Reihe gewesen. Ja, und da kommen die halt her, sind halt so kleine Mini-Transformer, die dann wohl irgendwie mal gelernt haben, sich in Köpfe zu verwandeln und dann sich an sogenannte Transtektoren, also die Körper, anzukoppeln. Die in Japan ja dann auch leblose Körper sind, im Gegensatz zum Westen, wo ja der Körper eigentlich ein lebender Transformer war und dann halt der quasi organische Kopf oben drauf kam. Und ja, das, genau, da ging es ja dann erstmal die ersten Folgen darum. Die ersten Folgen haben ja dann sozusagen direkt angeknüpft an die Geschichte mit der Hate Plague, wo ja dann die Optimus wiederbelebt wurde und ich glaube, die Matrix war glaube ich zerstört gewesen, oder?
Leer.
Ja, genau. Ja. Weshalb ja da dann der Vector Sigma Computer irgendwie ein bisschen durchgedreht ist und die Decepticons sich irgendwie rein teleportieren konnten in Cybertron. Und ja, die ersten Folgen, wir spoilern auch, was das Zeug hält. Optimus Prime opfert sich dann quasi wieder mal direkt, ja. Also nachdem er wiederbelebt wurde.
Genau, also ich glaube, das war schon die, was, vierte Folge oder so? Dritte, vierte Folge?
Genau. Ja.
Genau, also Optimus Prime stirbt und Hot Rod wird wieder zu Rodimus Prime oder Rodimus Convoy, wie er ja da hieß. Und ja, drei Folgen später verschwindet Rodimus Convoy dann quasi im Weltall auf der Suche nach einer neuen Heimatwelt.
Ja, ich glaube Folge 10 oder so war das.
Genau.
Der halbe Cybertron weggesprengt wurde von so einer Bombe und weil er das irgendwie nicht verhindern konnte, sagte einfach mal, hier, Cap Bleu, kommt mal mit, wir hauen jetzt hier ab und sind der Rest der Serie verschwunden.
Ja, so ungefähr. Ja, also ich sag mal, die Serie hat zwar quasi mit der mehr oder minder der Crew aus der dritten Staffel ja noch angefangen, inklusive dem zurückgekehrten Optimus Prime, hat sie dann aber wirklich relativ schnell ja alle entweder umgebracht oder auf eine lange Reise geschickt oder wie auch immer, um quasi Platz zu machen für die neuen Charaktere. Und die neuen Charaktere waren halt zum einen die vier Headmaster oder fünf Headmaster von den Autobots, also die vier normalgroßen und natürlich Fortress Maximus auf der Seite der Autobots. Und rein zufällig kamen genau zu der Zeit auch die Decepticon-Headmasters an und haben sich den Decepticons oder Destrons angeschlossen. Wobei es hier erstmal nur die drei Decepticon-Headmaster waren, also die klassischen, also Mindwipe, Weird Wolf und Skullcruncher. Hießen sie im Japanischen genauso? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr gerade.
Die hießen genau. Skullcruncher hieß, glaube ich, Skull, oder? Steht zumindest auf meiner Takara.
Ja, also die haben sich quasi den Decepticons angeschlossen und waren ja dann quasi bei der angesprochenen Invasion Cybertrons eigentlich auch an vorderster Front mit dabei. Mindwipe hat im Alleingang die Dinobots platt gemacht, so ungefähr.
Ja, einmal weghypnotisiert.
Genau, und dann kamen halt die Autobot-Headmasters dazu und haben den Tag gerettet. Und ja, wie gesagt, Optimus ging drauf, Rodimus geht ins Exil und schwuppdiwupp ist Fortress Maximus plötzlich der neue Anführer der Autobots. Wobei er eigentlich nicht so der Hauptcharakter war. Interessanterweise, der Hauptcharakter auf Autobot-Seite war ja eigentlich Chrome Dome. Ein Charakter, der im Westen ja eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber bei Headmasters wurde er ja so, ich sag mal, so zum neuen Hot Rod, wenn man so will. Also dem heißblütigen Youngster mit dem von vielen noch nicht entdeckten Anführerpotenzial. Und ja, und auf Decepticon-Seite eigentlich, wenn man so will, der Hauptcharakter, also zumindest der am meisten Screentime bekommen hat, wurde dann ja Sixshot.
Ja, das muss man ja auch sagen. Also im Westen hat Sixshot ja so in Fiction, in G1 ja so gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Also einen kleinen Mini-Auftritt in der vierten Staffel, wo er mal alle seine 6 Modis zeigen durfte. Und dann ist er auch nicht weiter aufgetaucht. Und in den Comics war er, glaube ich, auch nur irgendwie in 1 oder 2 Panels mal zu sehen. Und ja, wenn man bedenkt, wie populär Sixshot heutzutage eigentlich ist, also wie viele Third-Party-Sixshots gibt es mittlerweile? Ich weiß es nicht. Also
viele.
Ja, da hat sich ja der Headmaster-Cartoon sicher auch noch sein Stück zu beigetragen. Und ja, Sixshot, auch ein Charakter, der so, ich sag mal, zumindest ein bisschen Story-Arc hatte, weil der wurde ja zum Ende dann auch, wie sagt man, einer der Guten so halbwegs. Der hat sich ja dann mit Daniel angefreundet. Was ja auch so ein bisschen überraschend ist.
Vor allem, dass Daniel ihn dann später Onkel Sixshot genannt hat.
Sixshot, ja.
Ja, also. Aber das war, ich glaube, so 3 oder 4 Folgen, nachdem Sixshot erstmal Ultra Magnus umgebracht hat. Ne? Also,
genau, deswegen waren sie ja so ein bisschen böse eigentlich auf Sixshot. Aber Daniel hat scheinbar nicht so viel mit Ultra Magnus zu tun gehabt.
Ja. Genau, mein Gott, der war immer so grimmig und wollte seinen Geburtstag nicht feiern. Also,
genau, also wenn so einer wäre ich auch nicht traurig.
Und was auch komisch ist, es waren ja aber auch dennoch ein paar Animationsfehler drin in dieser Serie, weil in der ersten Episode, kann ich mich noch erinnern, da war komischerweise auf der Erde mit Ultra Magnus Prowl zu sehen. Entweder habe ich dann da gedacht, war die Transformers The Movie Kontinuität bei den Japanern ein bisschen ihnen vorbeigegangen oder.
Naja, die hatten ja im Grunde nicht The Movie, oder? Die hatten ja dann Scrumble City und ja, glaube, Headmasters haben sie The Movie auch nicht berücksichtigt. Das würde zumindest erklären, warum hin und wieder mal irgendwelche eigentlich toten Charaktere im Hintergrund aufgetaucht sind.
Weil dazu kommen wir in der nächsten Episode noch in Victory, also in der übernächsten Episode, ist zum Beispiel auch hier, wie heißt der, Wheeljack dabei. Also die Japaner haben die Toten aus dem Movie nicht so wirklich mitbekommen. Weil der Transformers-Movie ist in Japan ja auch erst viel später gelaufen.
Ah ja, okay.
Also deswegen war es dann nicht überraschend, wenn in einer japanischen G1-Serie mal ein paar Tote plötzlich aufgetaucht sind.
Tja, die nimmst du nicht so genau. Ja. Auch ein neues Team, das aufgetaucht ist, also ist ein neues Combiner-Team, und zwar die Trainbots, die dann zu Raiden werden. Mhm. Da in der Übersetzung hießen sie immer Robot Train. Sent Robot Train. Und ich glaube, der Anführer hieß in der englischen Übersetzung sogar Grimlock, warum auch immer. Da musste ich ein paar Mal stoppen und zurückspulen, um zu hören, haben die den echt jetzt Grimlock genannt?
Nein, haben sie Robots in Disguise schon mal vorweggenommen hier ein bisschen.
Ja, also Grimlock war auch schon mal ein Zug oder zumindest ein Teil eines Zuges gewesen. Ja, das ist ja auch eine Figur, die, glaube ich, außer von Japan gar nicht erschienen ist zu G1-Zeiten. Also das Raiden-Toy, also der Combiner-Zug. Und ja, ich glaube, der war auch so ein bisschen der Grund, warum auch viele der anderen Combiner doch überraschend viel Screentime bekommen haben. Weil was mir bei Headmasters wirklich auch am stärksten aufgefallen ist, ist, wie viele Combiner-Kämpfe es da gab. Weil in fast jeder Folge sieht man irgendwie einen Combiner oder mehrere Combiner gegeneinander kämpfen. Selbst in der, ich glaube, letzten oder vorletzten Folge wird noch recht viel Zeit geopfert, um zu zeigen, wie Bruticus gegen Defensor kämpft. Außerdem sehen wir zum ersten Mal, wie Predaking King gegen andere Combiner kämpft, weil in der gesamten westlichen Serie hat, glaube ich, Predaking King nie gegen einen richtigen Combiner gekämpft, immer nur gegen Skylinks.
Ja, und hat meistens von Skylinks die Hucke voll bekommen.
Aber genau, und den kriegt er mal von Raiden die Hucke voll.
Felix, da, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass Weijin eventuell noch, dass er wieder da ist, wenn noch Zeit ist, ihn reinzuholen.
Ja, wollen wir ihn reinlassen?
Ja, ich weiß nicht, wollen wir?
Liebe Zuhörer, stimmt jetzt ab.
Ja. Liebe Zuhörer, wollt ihr, dass wir Weijin noch dazu nehmen?
Ja, und der Zähler läuft und 2-1 für Sie wollen.
Ja, also hier steht Raging nicht verfügbar. Ja. Gut, also während wir versuchen. Ach nee, da ist er ja. Hallo Raging.
Moin zusammen. Ja, Entschuldigung für die Verspätung.
Hallo.
Hi. Ja, wir haben schon hier versucht, eine Live-Abstimmung zu machen, ob du überhaupt reingelassen wirst, aber hast Glück, es ging 2-1 zu deinen Gunsten aus.
Gerade so.
Ja. Ja. Gut, dann bringen wir dich schnell auf den neuesten Stand. Also News haben wir durch. Du darfst dann gerne im Anschluss nochmal sagen, was es bei dir in den letzten 2 Wochen Neues gab. Und wir sind jetzt schon mitten in der Headmaster-Serie angekommen. Hast du die Headmaster-Serie nochmal geguckt vor der Sendung?
Also mein erstes Thema, beziehungsweise die erste Begegnung mit Headmasters war halt der eher Dreiteiler, wo die Headmaster für mich das erste Mal aufgetaucht sind. Headmaster-Folgen selbst habe ich nur sporadisch mal gesehen. Aber das Konzept der Headmaster gefällt mir umso besser, um das mal erstmal zusammenzufassen.
Das amerikanische oder das japanische Konzept?
Erstmal das amerikanische.
Du hast deinen Headmaster lieber als kleine, fleischige Menschen mit Rüstung, die zu Köpfen werden?
Oder? Richtig, nicht einfach nur große Rüstung, die Leute einfach anziehen, quasi. Ja.
Naja, aber wir sind in Japan, da ist kleine Piloten, die große Rüstungen anziehen und zu riesigen Robotern werden, ist ja dort ein bisschen beliebt. Also
gehört
das, das stimmt.
Genau. Gehört zum Alltag, ja.
Genau. Gerade du als Gundam-Spezialist müsstest es doch eigentlich am besten wissen hier. Also.
Naja, ja, okay, sehe ich ein.
Ja. Nee, wir hatten jetzt gerade mal so ein bisschen die Unterschiede besprochen, also gerade was die Charaktere angeht, weil in der Headmasters-Serie ja vor allem 2 Charaktere, die im Westen eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt haben, ja so ein bisschen die Hauptrollen eingenommen haben, nämlich Chrome Dome auf Seite der Autobots und Sixshot auf Seite der Decepticons. Und ich glaube, wir waren gerade bei Sixshot, oder?
Mhm.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Wir waren Raiden geredet, den Train-Combiner.
Richtig, über dass auch viele Combiner in der Serie dabei waren, genau.
Genau.
Ja, ich glaube, jetzt sind wir ungefähr wieder an der Stelle, wo wir waren. Ja, genau. Raiden, sage ich jetzt schon. Oh Gott. Raiden, der Zug-Combiner, ja.
Ja.
Ja, Raiden war der Zug-Combiner und Raging war der jetzt dazu gekommen ist. Ja, jetzt bin ich wieder aufgegleist.
Nee, nicht verwechseln.
Ja, Raging ist kein Combiner, der ist ein Standalone, ja.
Nur ein Triple-Changer, aber kein Combiner.
Ja? In was verwandelt er sich denn?
Ja, verwandeln nicht direkt, man nennt es Modus. Das eine ist wach, das andere ist schlafend und das andere ist ein Secret Mode.
Ah, der Sleep Mode. Bist du dann auch so ganz schwarz und farblos?
Ja, liegt aber wahrscheinlich darum, dass das Licht aus ist. Aber,
also, ja. Also, liebe Zuhörer, wenn ja, wir machen kurz ein Crowdfunding dann auch für die Sleep Mode Raging Sonderfigur aus der Teutonicons Reihe. Also, Zielwert $10,000.
Ja, in Lebensgröße dann.
Ja.
Ja. Okay, schauen wir, wo waren wir denn? Ja, wir können ja mal ein paar Charaktere durchgehen, die aufgetaucht sind. Also ja, bei dem Bösen war ja Galvatron noch einen Großteil der Zeit so der Hauptbösewicht, aber auch ein paar Charaktere haben sich ja so ein bisschen verändert. In der Serie ist ja dann Soundwave relativ früh quasi gestorben. Ich glaube, vor zwei oder drei schon. Mhm. Im Zweikampf gegen Blaster, wo die sich dann quasi gegenseitig in Stücke geschossen haben. Mhm. Aber ja,
einer der brutalsten Transformers-Zweikämpfe zu dem Zeitpunkt bisher, glaube ich. Also,
ja. Ja, aber zum Glück konnte Soundwaves Kopf, glaube ich, gerettet werden. Ich glaube, von Laserbeak war das der, den sich noch so gekrallt hat.
Ja.
Und dann wurde er neu aufgebaut als Soundblaster, also quasi die gleiche Figur, nur in schwarz. Mhm. Und mit etwas verwirrenden Namen, wenn man bedenkt, dass ja der Autobot Blaster heißt und der Soundwave, den klingt das irgendwie wie so eine Verschmelzung aus beiden.
Mhm. Ja, wobei seit jenen Tagen gab es von jeder Soundwave-Figur dann auch ein schwarzes Soundblaster-Repaint.
Genau, also wenn man sich mal gewundert hat, warum gibt es denn irgendwelche schwarzen Soundwaves, hier hat es dann...
Bietet sich an, ja.
Bietet sich an. Ich meine, schwarz ist ja halt ein cooles Farbschema und ja, ich finde auch lustig, in der englischen Übersetzung hieß ja dann New Soundwave. Mhm. So, ultra kreativer Name. Vor allem,
naja, gut.
Heißt, oh, this new Soundwave is really Soundwave, wenn sie ganz überrascht sind.
Naja, mein Gott, in der japanischen Serie haben wir von Planet Master geredet. Also, ja. Japaner dürfen sich da nichts drauf einbilden, dass sie da irgendwie die kreativeren Namen hatten.
Mhm. Na gut, das war ja ein Fehler von dem Übersetzungsteam. Also, da sprechen wir sicher gleich auch noch mal ein bisschen drüber, über die Dinge in ihrer englischen Übersetzung. Ja, und wie gesagt, Blaster ist ja auch gestorben und der wurde dann auch wiederbelebt als, wie ist er, Twincast.
Genau.
Der blaue Blaster, ja. Der blaue Blaster, der nicht ganz so oft repainted wird, aber auch schon hin und wieder.
Ja. Der Titans Return Blaster gab es seltsamerweise nicht in Blau.
Also. Ja, ich vermute ja, der hätte in einem dieser gecancelten Box-Sets mit drin sein sollen, aber.
Ja. Garantiert, ja.
Ja, und dann gab es natürlich auf Seiten der Decepticons noch Scorponok als Pendant zu Fortress Maximus natürlich, wobei er da auch ein bisschen, ja, das war so ein bisschen seltsam, weil Fortress Maximus war ja quasi der große Raumkreuzer, leblos, gesteuert von Fortress, ein lebloser Transektor und der eigentliche Fortress Maximus war ja der Kopf, also der kleine Roboter dann. Bei Scorponok war es ja ein bisschen anders, weil, ich sag mal, Scorponoks Kopf, also... Andersrum. In der japanischen Kontinuität heißt ja der große Scorponok, also das, was wir als Scorponok kennen, heißt ja nicht Scorponok, sondern Megazarek.
Mhm.
Und sein Kopf, das, was bei uns Lord Zarek heißt, ist ja in der japanischen Serie Scorponok. Und der ist ja scheinbar ein normal großer Transformer, also nicht nochmal mit separat abnehmbarem Kopf, auch in der Serie. Und das war so ein bisschen, ja, man hat die lange Zeit eh nur so als Schattenriss gesehen, irgendwie immer nur so im Hintergrund, irgendwelchen Leuten was einflüsternd, bis dann Galvatron in der Explosion von Cybertron verschwunden ist und dann gesagt hat, ach okay, in bester Starscream-Manier, ja, der Anführer ist tot, jetzt bin ich der Anführer. Zumindest so lange, bis Galvatron dann zurückkam.
Ja, und dann hat er sich ja wieder eingeordnet, bis Galvatron dann scheinbar nochmal gestorben ist, später irgendwann, ich glaube irgendwie unter Eis begraben und dann irgendwie noch gab es noch eine große Explosion.
Mhm.
Ich glaube, danach war er dann weg gewesen. Erstmal.
Genau. Mhm. Ja. Dann Cyclonus und Scourge haben ja quasi aus der dritten Staffel überlebt und sind quasi mitgekommen. Waren dann allerdings in der Headmaster-Serie mehr so die, ja, ich sag mal, für den Comedy-Teil zuständig.
Ja,
also mehr so die ständig über ihre eigenen Füße stolpernden, unfähigen Handlanger.
Also ich glaube, vor allem Cyclonus scheint doch einige Kopftreffer abbekommen zu haben, weil in der westlichen Serie war er ja doch ziemlich kompetent eigentlich gewesen. Und da war er echt so ein Goofball, also... Weiß ich, wenn sich Galvatron mit irgendjemandem prügelt und er versucht irgendwie den Autobot einen rüber zu ziehen und erwischt dann irgendwie Galvatron am Kopf und sowas. Aber ist ja öfter so, dass die alten Figuren dann auch in der Serie so ein bisschen runtergestuft werden, so von Kompetenz und so. Tja.
Ja. Sonst wäre es ja auch zu einfach dann.
Genau. ich sag mal, wir brauchen von RC, glaube ich, gar nicht erst reden, die ja von einer, ich sag mal, mittelmäßig kompetenten Kriegerin, die sie in der Staffel 3 war, zur, ja, zur Sekretärin im Prinzip degradiert wurde.
Ja, also in einer Reihe mit Blur und Cup, die ja auch in der dritten Staffel und der Movie doch mitten in der Action waren und in der Serie gar nichts mehr gerissen haben, sondern nur noch in der Basis gesessen haben. Ich glaube, es gab eine Szene, wo alle, irgendjemand mal gesagt hat, hier, Blur, mach mal was, Rodimus wird gerade angegriffen und er gesagt hat, ah, ich traue mich nicht, ich habe zu viel Angst. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, die sollten irgendwie die Zivilbevölkerung darstellen, von wegen, okay, die eine kann nicht kämpfen, ist eine Frau, der andere kann nicht kämpfen, weil ist ein alter Mann und der andere kann nicht kämpfen, weil er feige ist.
Ja gut, also Springer ist gar nicht dabei.
Ja, ich glaube, Springer sieht man einmal ganz kurz, als die Triple Changer nochmal kurz irgendwie einmal durch die Gegend fliegen durften und danach wurde er überhaupt nicht mehr gezeigt, das stimmt.
Ja. Na gut, Cup kann man gelten lassen, ne? Als alter Mann ist halt in Rente, ne? Also ist okay. Ja. Ja, aber bei den anderen, also gerade bei Blur,
Ja, ich meine. Ja,
man kann sich vielleicht so zurechtnehmen, dass da durch die Hassplage alle noch so bleibende Schäden davongetragen haben.
Und alle ein bisschen verstört, ja. Ja, und Rodimus, der lässt ja Arcee irgendwie auch zurück, damit Arcee sich um Daniel kümmert. Was ich auch sehr seltsam fand, weil Daniel hat noch sowohl Mutter und noch Vater. Warum braucht er jetzt unbedingt noch Arcee, die sich mit um ihn kümmert?
Ja, das war nur die Ausrede. Die wollten halt auf ihrem Männertrip da keine Weiber dabei haben.
Also. Stimmt. Das steht bestimmt auf ihrem Raumschiff auch dran. No girls oder so.
We don't break for Fembots. Ne?
Fembots müssen draußen bleiben. Ja, aber stimmt schon. Das war so diese etwas... Also, was sie mit Arcee gemacht haben, das würde man heute, glaube ich, nicht mehr machen. Dass sie so extrem degradiert wurde zum immer nur in der Basis rumsitzen und wirklich nie an der Action teilnehmen.
Ja.
So, was hat man noch? Ja, es gab ja noch eine oder sogar zwei, glaube ich, kleine Crossover-Folgen mit den Battle Beast-Franchise.
Ja.
Ja, wenn Battle Beast, das sind ja diese humanoiden Tierkrieger, die auch irgendwie aus Japan kommen, die sich prügeln und da sind sie ja mal auf dem Planeten gelandet, weil die von Decepticons angegriffen wurden, natürlich auf dem Planet Beast, also wie schon gesagt, Kreativität, was die Planetennamen angeht, ist in Japan immer grenzenlos und ja, da hatten auch die Monsterbots mal einen kleinen Auftritt, also so fast ihren einzigen animierten Auftritt überhaupt, bis auf die Cyberverse ja jetzt. Ja, die wurden dann einfach mal auf dem Planeten zurückgelassen, damit die Battle Beasts da irgendwie im Kampf unterstützen. Aber ja, zumindest
durfte Repugnus mal mitspielen, ne?
Ja, Repugnus durfte mal mitspielen. Double Cross war sogar der die meiste Bildschirmzeit bekommen hat. Weil bei dem haben sich immer die beiden Köpfe gestritten, weil die alle eine eigene Persönlichkeit hatten. Und der hat versucht, ein Feuer mit Feuer zu löschen, was nicht funktioniert hat. Das ist ihm eingefallen, dass er ja nur Feuer spucken kann und kein Wasser.
Ja, muss man auch erstmal drauf kommen. Ja.
Tja. Genau, gegen Ende sind ja dann auch nochmal die Target Master aufgetaucht, so als die neuen Toys, wo sich der Anführer, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Rote mit den Schultern.
Crosscut,
ja.
Genau, der Rote mit den Schultern.
Der Rote mit den Schultern.
Ja, mit dem breiten Schultern. Ja, der ja so ein bisschen arrogant war und sich dann auch immer so ein bisschen auf die Headmaster so herabgeguckt hat.
Ja, ich sag mal, die Targetmaster waren im Japanischen, ich sag mal, fast identisch zum Konzept, was es in der westlichen Serie gab. Also hier war es tatsächlich auch so, der große Roboter war ein eigener Roboter und die Waffe war auch ein eigener Roboter. Der einzige Unterschied war ja nur, dass das quasi ja keine in der Hand zu haltende Waffe war, sondern dass die, ich glaube, durch irgendeine Explosion ja quasi miteinander verschmolzen sind. Das heißt, jeder von den Robotern hatte quasi einen kleineren Roboter, der zur Waffe geworden war, fest mit der Hand irgendwie verschmolzen.
Genau, die haben dann auch immer Hand-on gerufen und nicht Head-on. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, und die Mini-Roboter, die waren ja auch die konnten ja dann irgendwie auch nicht richtig sprechen, sondern haben sich nur in Piepsgeräuschen unterhalten.
Mhm. Also quasi die Armada-Minicons schon mal vorbereitet. Ja, also
ein Blick in die Zukunft sozusagen. Ja, und ansonsten ja die paar fehlenden 87er Charaktere sind, glaube ich, auch noch aufgetaucht. Also Punch, Counter Punch, die Clones und hier die, wie hießen die denn? Flywheels.
Duocons.
Duocons, genau, die beiden Duocons. Und ja, wie gesagt, im Grunde der gesamte Cast, der halt auch in dem Dreiteiler der westlichen Serie aufgetaucht ist, nur halt auf 35 Folgen gestreckt hat, sodass jeder zumindest ein bisschen Bildschirmzeit hatte.
Genau. Und tatsächlich zumindest so einen Hauch von Charakter mal zeigen durfte.
Ja, so ansatzweise hier und da.
Ja. Ja, müssen natürlich noch auf Galvatrons tollen Plan in dieser Serie eingehen, weil der Hauptgrund, warum Galvatron ja quasi seine Decepticons quer durchs Universum gescheucht hat in der Serie, um Energie zu sammeln, war ja, dass er quasi zum nächsten Unicron werden wollte. Und sein Plan war ja ein ganz toller. Er wollte sich quasi die Erde als neuen Körper aneignen, seine gesamten eigenen Truppen als Ersatzteile verwenden und damit zu Grand Galvatron werden. Gab es ja auch so ein Screen, gibt's ja, kann man sich bei TFWiki ansehen, so ein Screenshot, wie er sich das vorgestellt hat, wie er dann aussehen würde.
Ja. Ja. Ich hätte gern gesehen, was er gemacht hätte, wenn er das geschafft hätte, wie er dann als riesiger Planet mit einem Galvatron-Kopf und so kleinen Arm und Beinen so dran dann rumgeschwebt wäre und dann wäre vielleicht die Erkenntnis gekommen, scheiße, was habe ich hier überhaupt gemacht? Was ja.
Also wenn es ein Repaint von Haslab Unicron gibt, dann muss es Grand Galvatron dann sein, ja.
Ja. Ja, das war schon ein seltsamer Plan gewesen.
Ja, aber Galvatron ist ja ein bisschen Kirre, weißt du, wegen zu viel auf diesem Planeten, wo er ja in der Staffel 3 gewesen war. Vielleicht war er da noch ein bisschen Banane, sag ich mal.
Ja, na gut, er war ja allgemein in der Staffel 3 so ein bisschen irre gewesen. Also ja, das ist schon, irgendwie ist das in Character, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, was gab es sonst noch in der Serie zu sagen? Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, sie ist ein gutes Stück brutaler gewesen, als man es aus der alten Serie kannte. Also Transformers The Movie jetzt vielleicht mal ausgenommen. Weil es sind einige draufgegangen, hatten wir schon gesagt, Ultra Magnus ist draufgegangen, Optimus Prime ist wieder mal draufgegangen, Spoiler, er kommt zurück. Und es wurden sogar ganze Planeten gesprengt, weil der Planet Mars ist zum Beispiel draufgegangen.
Ja, ärgerlich.
Ja. Hatten wir uns schon so an ihn gewöhnt.
Ja. Und ach hier, der eine Kumpel, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, von Chromedome, glaube ich, der wurde auch ganz fies umgebracht. Dem wurde dann irgendwie von den Decepticons eine Bombe eingebaut. Und dann ist er, glaube ich, auf die Basis zugelaufen oder so. Und irgendwie einer hat ihn dann gescannt und gesagt, nein, wir müssen ihn aufhalten, er hat eine Bombe irgendwie eingebaut. Und dann ist er einfach hochgegangen, ja. Ich finde gerade den Namen nicht, aber ich weiß, ironischerweise war dieser Charakter dann die Vorlage für den Headmaster von Titans Returns Sixshot.
Okay, gut. Da kann ich mir noch nicht mehr erinnern. Boah, ne. Also der, wie gesagt, der fast der gesamte, oder eigentlich der gesamte 1987er Toy, die gesamte 1987er Toyline war als Cast in der Serie dabei. Plus noch diverse sehr klischeehafte Einwohner fremder Planeten. Auf irgendeinem Planeten, der so an einen Bienenschwarm erinnert hat, waren sie ja auch noch.
Ja, der Beehive-Planet, ja.
Genau, und noch ein paar anderen Planeten, deren Bewohner alle nicht so wirklich gut dabei weggekommen sind. Ja, Planet Beast hatten wir ja auch schon, die Battle Beasts. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte als Kind mal, wo ich in Amerika war, so einen Werbespot für die Battle Beasts gesehen. Das sah super aus. Die waren super animiert, haben da voll die Kämpfe abgezogen. Ich dachte, das müssen geile Figuren sein. Und dann habe ich sie im Laden gesehen. Diese völlig unbeweglichen, super kleinen Figuren, wo es dann nur darum ging, haben sie jetzt, was war es, Holz, Feuer oder Wasser vorne drauf? Also im Prinzip Steinpapier, Schere.
Ja.
Und ja, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Also, der Werbespot hatte mehr versprochen.
Nicht überzeugt, ja.
Nee. So. Boah, ich denke, das waren mal so die Highlights von der eigentlichen Serie. Oder haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, ich schaue auch gerade. Ja, die Toten haben wir erwähnt. Optimus gleich am Anfang. Rodimus verschwindet. Magnus stirbt, nachdem er ja auch nicht wirklich viel aufgetaucht ist in der Serie. Er war ja irgendwie immer auf der Erde gewesen. Irgendwie mit Metroplex irgendwie war ja da der Erdkommandant gewesen. Wobei ich wollte nur sagen, man sieht, hat auch öfter noch ein paar Kämpfe gehabt zwischen Metroplex und Trypticon, aber ich glaube, man sieht Metroplex und Fortress Maximus nie wirklich nebeneinander stehen. Ich habe mich immer gefragt, wie das von den Größenverhältnissen ist, ob die eigentlich gleich groß sind oder einer von beiden größer, aber das war nie so ganz ersichtlich, glaube ich.
Also laut dem Promomaterial zu Headmasters soll Fortress Maximus ungefähr doppelt so groß sein wie Metroplex, aber in der Serie hatten sie, glaube ich, wirklich nie nebeneinander gesehen. Ne?
Ja, stimmt, ich habe, glaube ich, auch mal gesehen. Ich glaube, in einer Szene sind sie, glaube ich, ist Fortress Maximus in seinem Raumschiff-Modus und Metroplex in seinem Roboter-Modus irgendwie nebeneinander geflogen. Da war Fortress Maximus, glaube ich, ein gutes Stück größer gewesen. Aber ja, also hätte ich auch gern mal gesehen, oder Fortress Maximus gegen Trypticon oder Scorponok gegen Metroplex oder so, wäre mal interessant gewesen, aber war nicht drin gewesen.
Ja. Gut, es gab ja einige Kämpfe, Scorponok gegen Fortress Maximus in der Serie. Also Scorponok, also der Kleine, hat ja quasi Mega Zarek, der große Scorponok, gebaut, um gegen Fortress Maximus angehen zu können. Hat ja am Anfang auch gut funktioniert, bis Fortress Maximus quasi seinen Schwachpunkt gefunden hat, der sinnvollerweise mitten auf der Brust saß.
Ja, die Septicon-Logo, ja. Weil sich da alle... Genau. Ja. Ein Punkt von Eisen Kabeln war oder sowas.
Genau. Dann hat Scorponok ja das Zarek Shield gebaut, also quasi dieses Schild, was die Scorponok-Figur dabei hat, um sich dagegen zu wehren zu können, was fast zur Niederlage von Fortress Maximus geführt hat. Und ja, dann gab es eigentlich das, ich sag mal, das typische Anime-Ende, dass der Anführer der Guten sich mit dem Burning Justice und der Kraft all seiner Freunde und der Kraft des Guten und der Kraft der Liebe irgendwie aufgepowert hat. Und
genau, also er konnte sich auch nur verwandeln, wenn er sein Master Sword aus irgendwie, was war das gewesen, wo das da drin gesteckt hat, irgendwo in...
Der quasi das Schwert aus dem Stein gezogen hat.
Das Schwert aus dem Stein, ja. Es war irgendwie innerhalb von dem Fortress Maximus Raumschiff war halt dieses Schwert drin, also Transformationscock oder sowas, irgendwie blockiert, dann rausgezogen. Und irgendwie brauchte er da auch ganz viel Kraft für, ganz viel Energie. Weshalb ihm irgendwie die anderen Headmaster manchmal die Energie zugesäppt haben, indem sie Händchen haltend in der Luft im Kreis gedreht sind und Energie verschossen haben. Und ja, wie du gesagt hast, in der letzten Folge haben dann sich alle Händchen haltend in der Luft schwebend im Kreis gedreht und ihre Energie auf ihn übertragen. Und dann hat er den finalen Kampf gewonnen.
Genau. Ja. Also wie immer alles quasi, ja?
Wie immer, wie im realen Leben halt auch, ja.
Genau. Ja, ich kann mich noch erinnern, es gab ja noch die Head Formation of Friendship. Also wenn sie dann alle im Kreis standen und irgendwie die Köpfe dann hochgeschwebt sind, die Köpfe sich über den Robotern gedreht haben, dann haben sie noch die Körper getauscht, um zu zeigen, wie dass sie da dann ja andere Fähigkeiten haben und noch besser sind. Und
ja, noch stärker, wo ich dann überlegt habe, wenn die stärker sind, wenn sie die Körper der anderen benutzen, warum behalten die nicht einfach die Körper der anderen, wenn sie darin stärker sind? Warum muss man dann wieder zurücktauschen, sodass man schwächer ist?
Ja, aber man sonst kein Upgrade machen kann. Ne?
So. Ja, man muss ja noch Luft nach oben haben. Ja.
Genau. Es muss immer ja noch das Power abgeben, dann den noch stärkeren Gegner dann wieder bekämpfen zu können. Ne?
Ja.
Jo, das war im Prinzip, sage ich mal so, die Highlights der Headmaster-Serie.
Ja.
Aber ein Highlight fehlt natürlich noch, weil es gab die Headmaster-Serie, wie gesagt, ja nur in Japan, aber es gibt sie auch mit englischen Untertiteln. Die kann man kaufen, die sind auch relativ gut gemacht. Aber es gibt auch tatsächlich eine englische Fansynchro, oder ich glaube sogar zwei.
Es gibt eine offizielle Synchro, das war ein malaysisches Studio gewesen, die nicht viel Geld und noch weniger Talent hatten.
Genau. Und das war mein erster Berührungspunkt mit Headmaster, muss ich zugeben, wo ich das damals gesehen habe und mir nur gedacht habe, also da kannte ich mich noch nicht wirklich gut aus im Transformers-Universum. Ich habe da nur so 2-3 Folgen gesehen mit dieser wirklich fatal grottenschlechten Synchro und habe mir nur gedacht, mein Gott, was ist das für ein Scheiß? Das kann doch alles nicht wahr sein.
Also, ja, wer sich über die nicht so gut gelungene Übersetzung des G1-Films beschwert, der muss sich das unbedingt mal anhören, weil ich glaube, die Höhepunkte sind vor allem die teilweise die Namensübersetzung. Cybertron wird durchweg Cybertron genannt. Ja, guck mal, Willy heißt Willy.
Ja.
Der Daniels Vater heißt Sparkle, also Funkel.
Ja, Metroplex heißt Philipp. Also, damit kann ich leben.
Zusammen, aber ja, viele Namen wurden irgendwie ausgetauscht gegen irgendwelche westlich klingenden Namen. Rodimus Prime wurde auch immer sehr komisch betont. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens zweimal gesagt wurde Scrotumus Prime, was ein sehr lustiger Name ist, wenn man das englische Wort kennt.
Ja, die meiste Zeit wurde halt Rodimus Prime. Ich weiß nicht, ob sie dachten, dass der Name irgendwie von Road Straße kommt, aber ja, also...
Genau, die hat noch eine sehr seltsame Betonung und Sprechgeschwindigkeit, als ob diese Aufnahmen komplett aus dem Kontext gemacht wurden und dann irgendwie zusammengeschnitten wurden, ohne dass die Synchronsprecher wussten, worum es da überhaupt geht und auch keine Zeit für einen zweiten Take oder sowas hatten. Also muss man mal gehört haben. Und was mir aufgefallen ist, dass Sätze sehr oft wiederholt werden von verschiedenen Charakteren. Also das ist fast schon so ein Running Gag, dass irgendjemand sagt, oh, the Decepticons attack the base. Oh, the Decepticons, they're attacking the base. We have to defend the base. Defend the base. Also das kommt, weiß ich wie oft vor. Und ja, die hatten wohl kein Synonym-Wörterbuch gehabt oder so. Wie gesagt, das ist auch irgendwie aus Malaysia, Indonesien. Ich weiß gar nicht, sprechen die da normalerweise überhaupt Englisch?
Ich glaube, als Verkehrssprache schon, aber halt nicht als Muttersprache.
Also es wirkt zumindest so, als, na gut, das gab es damals noch nicht, aber als ob sie alles mit einem Google-Übersetzer übersetzt haben. Und,
ja. Es gab damals doch schon diese kleinen, die wie so Taschenrechner aussahen. Da konntest du das Wort eingeben und dann kam irgendwas raus und meistens war es falsch.
Und, ja. Ja, sowas werden sie vermutlich benutzt
haben. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Nee, also das war wirklich, also es gibt gute Synchronisationen, es gibt schlechte Synchronisationen, es gibt mittelmäßige Synchronisationen und es gibt diese Synchronisation, die wirklich am alleruntersten Ende, also man muss sie mal gesehen haben, das ist wie man muss einmal im Leben am Ballermann 6 gewesen sein, einfach, dass man sagen kann, man hat es gesehen und ja, also wirklich, wirklich, wirklich schlecht.
Ja. Und ich habe mir die ganze Serie in dieser Synchro angetan. Also ja, ein Stück weit gewöhnt man sich irgendwann dran, wenn man sich an die Namen gewöhnt, aber es kommen trotzdem immer wieder Momente, wo man sich denkt, was? Oder auch Sätze, die irgendwie gar keinen Sinn machen. Und es wird doch sehr oft davon gesprochen, dass irgendjemand in die Hölle geschickt wird. I'm going to kill you and send you to hell where you meet the devil. No way! Sowas zum Beispiel.
Ja, du kannst das gut. Also.
Ja. Mhm. Könnte Synchronsprecher werden, ja?
Genau. Ja. In Malaysia für
Transformers. Genau. Ich glaube, es gibt von Victory noch keine Fansub. Die können wir noch machen dann.
Ja, genau.
Von Master Force gibt es, meine ich, auch schon eine, aber Victory noch nicht.
Ja.
Ja. Nee, also es gibt die Möglichkeit, Headmasters zu gucken, wer es will. Wie gesagt, die DVD-Box mit englischen Untertiteln kann man bei Amazon kaufen. Also die gibt es auf jeden Fall. Diese komische Fansub kann man, glaube ich, auf YouTube sehen, meine ich. Hatten wir irgendwann mal einen Link ausgebuddelt.
Ja, wenn sie noch online ist, irgendwo habe ich die auch mal gesehen gehabt.
Ja. Auf jeden Fall. Und ja, also ich sag mal so, insgesamt war sie als Serie auf jeden Fall besser als dieser Dreiteiler Die Wiedergeburt.
Fandest du?
Also, ja. Das fand ich schon, ja. Also es hatte zumindest mal eine Story und es ging nicht nur darum, möglichst viele neue Spielzeuge in möglichst kurzer Zeit zu zeigen. Ich meine, ein Klassiker ist sie nicht, keine Frage. Also rangiert jetzt nicht unter den Top 10 meiner Transformers-Serien. Aber ich fand sie grundsätzlich nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja.
Mit gewissen Einschränkungen.
Mit gewissen Einschränkungen.
Ja.
Ja, ich glaube, also allgemein die Kritiken, wenn ich sie so höre, da zählt die immer erst zu den schlechteren Serien, weil sie halt auch nicht wirklich großartig Spannung aufbaut und Folgen oft sehr ähnlich ablaufen. Aber ich muss sagen, ich fand sie auch eigentlich unterhaltsam. Ich mochte auch vor allem diese kleinen Scherze, wo ich teilweise nicht weiß, ob die erst durch die Synchro reingekommen sind oder ob die so geplant waren. Weil in einer Szene wird Mindwipe von einem Schwarm Fledermäuse angefallen und der sagt sowas wie, ich hasse Fledermäuse. Was ein bisschen ironisch ist für jemanden, der sich in eine Fledermaus verwandelt. Vielleicht ein bisschen, vielleicht hat er etwas Selbsthass oder so. Oder dass Hardhead zum Beispiel Karaoke-Fan ist. Dann siehst du halt diesen einen Transformer da mit dem Mikro in der Hand.
Ja. Oder dass Transformers Handeln stemmen, um in Form zu bleiben. Also,
genau, und auf Laufbändern rennen und so. Ja, das, ja. Und ja, was der Cartoon auf jeden Fall hatte, war viel, ich sag mal, G1-Action. Weil so geführt jede halbe Folge waren, glaube ich, irgendwie Kämpfe gewesen. Wie gesagt, sehr viel Combiner-Action, also mehr als allen westlichen Staffeln, würde ich fast sagen, zusammen sieht man da Combiner sich prügeln. Und ja, allgemein.
Und mehr als in Combiner Wars.
Und mehr als in Combiner Wars, das auf jeden Fall. Also Headmasters ist der echte Combiner Wars auf jeden Fall.
Also
wenn man wirklich diese G1-Action mag mit bunten Lasern und Robotern, die sich über einen Haufen boxen und so, also ja, da wird man auf jeden Fall bedient mit der Serie.
Ja. Und man muss auch sagen, gerade die damals ja die absoluten Top-Figuren, also Fortress Maximus und Scorponok, die man in der Wiedergeburt ja wirklich nur einen sehr, sehr kurzen und nicht gerade spektakulären Kampf hat führen sehen, haben sich in der Serie doch deutlich öfter und epischer bekämpft, als es in der Wiedergeburt der Teil war. Also wie Magmatron sagte, also an Roboterkämpfen mangelt es in der Serie nicht. Da war einiges dabei, ja.
So, was gibt's noch zu sagen? Ja, zu der Serie, es gab auch ein paar Mangas oder zumindest Manga-Kapitel, die ja jetzt auch hier in dieser übersetzten Reihe rausgekommen sind. Ich guck gerade, wie heißt die denn? Heißt einfach nur Transformers the Manga. Also in Volume 2 geht's auch um die Headmaster.
Headmasters the Manga, ja.
Ja, genau. Also wenn man das mal nachholen will, hat man jetzt die Möglichkeit dazu. Es gab wohl auch ein Spiel fürs Famicom, was ich einmal kurz angeschaut habe, aber dann Kopfschmerzen bekommen habe von dem
Kind. Ja, leider.
Ja. Du hast es gespielt, Jess?
Ich wollte es versuchen, aber das Spiel, das ist nicht funktioniert. Ein Glück, weil ich habe danach ja auch bei YouTube nachgeschaut, wie es ist. Und ja, nein.
Das hast du sehr gut zusammengefasst.
So gut, ja. Okay.
Das war Jazz Review von Transformers. Ja. Das war nicht von... Ja. Nein.
Ja, kurz, knapp und alles sagen, oder?
Ja, also googelt da gerne mal nach. Also wie gesagt, ich habe da auch irgendwie nach einer Minute Kopfschmerzen bekommen von den, schon allein von den Geräuschen. Ich glaube, das ist aber sogar noch schlimmer als dieses...
Aber war dennoch ein bisschen besser gewesen wie das Mystery of Convoy.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es besser war. Also,
ja gut, ich glaube, also besser zu sein als Mystery of Convoy ist kein sehr hoher Anspruch für ein Videospiel. Also. Ja.
Extra mir nochmal die Folge vom Angry Video Game Nerd angeschaut, aber leider hat er da nur Mystery of Convoy gespielt. Der Headmaster hat er leider nicht gehabt. Ich hätte mal gern gesehen, so einen Vergleich, was er dazu gesagt hätte. Aber ja, von dem, was man auf YouTube sieht, muss ich auch sagen, das sah jetzt nicht sonderlich beeindruckend aus. Ja. So, was gab's noch? Ja, wie in Japan üblich gab's so ein paar Story-Pages auch noch, wo irgendwie die Geschichte in Textform weitererzählt wurde.
Ja, was so ein bisschen auch ist, das ist in den japanischen Serien eigentlich immer öfter so gewesen, weil die drei Serien, also Headmasters, Master Force, Victory, sind ja schon, ich sag mal, im selben Universum angesiedelt und aber passen auch nicht so hundertprozentig immer zusammen. Und da hatte man, ich sag mal, ähnlich wie es EDW Jahre später mit den Movie-Comics gemacht hat, wurde dann teils über die Mangas halt so ein bisschen die Brücke immer geschlagen zwischen Headmasters und Masterforce. Also zum Beispiel, dass der Scorponok / Mega Zarek aus Headmasters derselbe ist wie der Black Zarek später in Masterforce. Das erfährt man auch nur, wenn man das Manga gelesen hat. Und die Mangas haben da immer so ein bisschen als Brücke gedient, um die drei Cartoons so ein bisschen auch zusammenzubringen.
Ich überlege gerade, kamen die nicht ganz am Anfang noch mal kurz vor Master Force, irgendwie Chrome Dome oder sowas, per Videoübertragung? Der hat auch noch irgendwie was gesagt von wegen, wir haben keine Zeit, aber wir haben euch da die Transsektoren geschickt.
Genau. Ja, also wie gesagt, die drei Cartoons sollen schon zusammengehören. Ich sag mal so, ähnlich wie bei den Bay-Filmen darf man nicht zu viel drüber nachdenken, ob sie zusammenpassen oder nicht, aber grundsätzlich sollen sie schon zusammenpassen.
Ja. Aber es fällt auch immer auf, dass wirklich eine Serie so für sich abgeschlossen, also angedacht ist zumindest, weil in der letzten Folge verabschieden sich irgendwie immer die Hauptcharaktere, was ich auch immer ein bisschen seltsam fand, dass es dann auf einmal heißt, okay, wir müssen zurück zum Planeten Master, auch Wiedersehen Daniel und so, wir lassen dich jetzt hier zurück, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt, weil sie Daniel eh schon die ganze Zeit immer mit sich rumgeschliffen haben, also und mit auf gefährliche Missionen genommen haben, obwohl der Vater gesagt hat, nein, du bleibst hier, das ist viel zu gefährlich. Dann hat irgendwie einer gesagt, aber da kann er doch viel lernen oder ja, okay, du kannst mitgehen.
Ja.
Ich glaube, Daniel und Willy waren eh so ein bisschen, die waren schon ein bisschen anstrengend in der Serie gewesen. Die haben auch ein bisschen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.
Aber immerhin hat Willy bei Headmasters nicht gereimt, glaube ich, ne?
Nee. Das stimmt, ja.
Ja, so klare Verbesserung schon mal.
Gegen. Dafür hat Daniel extrem viel geheult. Also ich glaube, in jeder Folge hat er mindestens einmal geheult.
Das ist wahr, ja.
Und dann hieß es, du musst stark werden, du musst ein Mann sein. Und dann, ja, jetzt habe ich meine Lektion gelernt. Und in der nächsten Folge hat er wieder geheult. Und es hieß wieder, du bist ja noch ein Kind.
Ja, über die Kinder-Sidekicks, gerade in den japanisch angehauchteren Serien, kann man, glaube ich, nochmal eine eigene Folge machen.
Oh ja.
Ja. Nee, also man muss auch sagen, Daniel aus Headmasters ist nochmal 10-mal nerviger gewesen als Daniel aus der 3. Staffel G1. Also ja. Man hätte es nicht für möglich gehalten, aber es ist so.
Ein Stück degeneriert.
Ja.
Auf doch nicht Quack, gut getan, war, ja. Ständig mit Transformers durchs Weltall zu reisen. Also irgendwie hat das dann doch Spuren hinterlassen. Ja.
Posttraumatischer Stress so ein bisschen dann. Ja.
Wie muss er das ja verarbeiten, dass er da ständig in Lebensgefahr ist?
Und Panikattacken, Heulkrämpfe und so.
Ja.
Jo. Gut, ich sag mal, ich denke, es bringt jetzt nicht viel zu sagen, was sind eure Lieblingsepisoden aus Headmasters, weil Headmasters ja auch so eine Serie ist, die, ich sag mal, im Ganzen geguckt werden muss, wo jetzt nicht so wirklich einzelne Episoden herausstechen, behaupte ich jetzt mal.
Ich würde die Planet Beast-Folge nehmen wegen den Monsterbots. Und die, wo Snap, Dragon und Apeface aufgetaucht sind.
Ja. Das war auf dem Beehive-Planeten da, glaube ich, ne? Also
ich weiß gerade nicht. Ich weiß nur, dass die zuerst gegen die anderen Headmaster Decepticons gekämpft haben, weil sie gedacht haben, die wären Autobots. Und dann hieß es, nee, ihr seid ja hier Kumpels. Und dann waren sie Freunde. Happy End.
Ja. Aber vielleicht können wir nochmal die Runde machen, eure Lieblingstoys aus der 87er-Reihe, die ja auch da, sage ich mal, die Hauptrollen gespielt haben. Wer möchte anfangen?
Ja, also bei mir wäre es bei den Decepticons halt Sixshot. Und eben Mega Zarek. Und bei den Autobots wäre es, Chromedome, Hardhat und eben Fortress Maximus oder Fortress.
Die anderen beiden Autobot Headmaster nicht so sehr.
Nee, da mochte ich, Brainstorm mochte ich das Gesicht lieber, okay, es ist zwar mehr nach dem teuer Freund, also ausgerichtet, aber ich mag dann eher das Design vom Gesicht von Rebirth lieber. Da fand ich Brainstorm besser, aber.
Ja, da hat er ja die Maske gehabt.
Genau.
Boah, mir fällt es ehrlich gesagt auch sehr schwer, da waren schon einige gute dabei. Weiß nicht, die Monsterbots, wobei die G1 Monsterbots als Toys waren jetzt nicht so stark gewesen.
Ja. Es war klar, dass die Monsterbots bei dir.
Ja, Scorpion ist ja auch ziemlich cool eigentlich. Und ich glaube, Skycruncher, das ist, glaube ich, mein Lieblings-Headmaster.
Raging bei dir?
Tja, was soll ich sagen? Ironie an. Ja, unbedingt AC, die war so unglaublich gut, dass es sie gar nicht gegeben hat. Nee, also Spaß beiseite. G1 Toys wäre ich jetzt nicht so wirklich ein Fan von. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich glaube, es würde in Richtung Point Blank bei den Autobots gehen und ja, bei Scorponok, ja gut, Scorponok, ne? Und Fortress Maximus sowieso, das waren halt für ihre Zeit echt gute Toys. Ansonsten wäre maximal noch Snapdragon bei mir drin.
Ja, kann ich mich fast anschließen. Also Fortress Maximus auf jeden Fall ist für mich also immer noch einer meiner absoluten Lieblingstransformer. Gerade der Basismodus ist für mich heute immer noch unerreicht von G1 Fortress Maximus. Also für mich immer noch mit Abstand der beste Basismodus von allen, inklusive der neuen Titans. Und ja, also die Horrorcons, also Snapdragon und Apeface, also eigentlich mehr Snapdragon, Apeface war nicht ganz so toll, aber Snapdragon war eine super Figur für G1-Maßstäbe, super beweglich, drei tolle Modi, also eine der besten G1-Figuren überhaupt, würde ich mal behaupten. Und ja, großer Fan der Target Masters war ich eigentlich auch. Also der Headmaster ist interessanterweise nicht so. Ich meine, die war nicht schlecht, aber war ich nie so der Riesenfan von den Toys jetzt. Aber die Target Masters fand ich jetzt von den 86er Figuren, denen man einfach einen Target Master in die Hand gedrückt hat, mal abgesehen. Aber die neuen Figuren, die es als Target Master gab, sowohl bei Autobots als auch Decepticons, die fand ich ziemlich gut. Also die haben mir sehr gut gefallen. Und ja, aber mein absoluter Favorit ist und bleibt Fortress Maximus, die G1-Variante. Also für mich immer noch unerreicht.
Mhm. Geht nichts drüber. Ja, man muss auch sagen, also ich finde ja, der Headmaster-Cartoon hat doch sehr viel dazu beigetragen, diese ganzen 87er-Charaktere noch ein bisschen in der Popularität zu befördern. Weil wenn man sich heutzutage so auch den Third-Party-Bereich anschaut, also da gibt es doch ziemlich viele Headmaster, würde ich fast sagen, und auch Sixshot und so. Also die ganzen 87er-Charaktere, die, wie schon gesagt, im besten Jahr eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ja, auch die Titan Returns-Reihe, die sich ja wirklich sehr stark darauf konzentriert hat, auf diese Zeit halt mit den Charakteren. Mhm. Und wo ja Takara dann extra noch ihre Version so umdekoriert hat, damit sie möglichst cartoon-akkurat sind, also dann auf den Headmaster-Cartoon bezogen. Ich finde, das sind alles schon so Zeichen, dass man sagen kann, okay, der Headmaster-Cartoon ist überraschend bekannt eigentlich. Also, müsste man mal so einen Japaner fragen, was der von dem Cartoon hält, aber er hat schon seinen Einfluss hinterlassen, würde ich sagen.
Ja. Na gut, gerade in der Zeit war es ja auch, dass viele von den Charakteren ja gar keine andere Chance hatten, als irgendwie zu Charakteren zu werden. Die One-Cartoon war vorbei, Marvel Comics hat sich eigentlich auch immer auf nur ganz kleine Gruppen gestützt, also gab es ja eigentlich nur die japanischen Cartoons dann zu der Zeit noch. Hm.
Ja, was man auch sagen muss, warum meiner Meinung nach Headmasters auch ziemlich bekannt war, wir hatten ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit auch ziemlich unbekannte Charaktere auch als Spielzeug bekommen. Ganz interessant war für mich halt Battletrap, wo ich gedacht habe, okay, damit hätte ich nicht gerechnet und auch noch eine klare Verbesserung von G1-Counterpart in dem Sinne, weil es auch noch separate Roboter-Modis hatte, fand ich mega genial.
Ja, stimmt. Wenn man sich mal so die Generations-Reihe der letzten Jahre anguckt, wir haben, glaube ich, sogar fast alle Charaktere aus dem Cartoon. Also
Snapdragon kommt jetzt bald.
Genau. Sureshot und Point Blank habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber wer weiß.
Die würden noch fehlen, ja. Aber sonst, glaube ich, haben wir so, was die Hauptcharaktere.
Alle da, ja. Die Headmasters sind da, die Clones sind da, Punch, Counterpunch, die Titans. Ja, ich glaube, außer den Autobot Target Masters fehlt nicht mehr viel, ne?
Ja. Und einen davon haben wir jetzt auch bekommen.
Das stimmt.
Wenn es auch jetzt ein Repaint war, aber da kann ich drüber hinwegsehen.
Ja. Und wenn wir nur Nicht-Repaints gelten lassen, dann müssen wir, ich glaube, 80% aller Transformers aussortieren. Also.
Nee, aber ich sage es mal, so ein krasser Unterschied zum T1-Counterpart war es halt auch nicht. Außer, dass die, in dem Sinne, die Reifen weiter außen waren, halt bei der ursprünglichen Figur. Mhm.
Ja, ich bin mit Crosshairs auch zufrieden, also kann ich nicht meckern. Mhm. Nö, also, ja, wie gesagt, wenn Snapdragon draußen ist und wir dann noch Shulshot und Point Blank kriegen, dann kann man eigentlich die Headmaster Serie fast komplett nachspielen inzwischen. Ja.
Genau.
Okay, also Jazz, Auftrag erkannt. Davon her ein Video. Ja.
Du musst ja noch ein paar Battle Beasts besorgen, ne? Also.
Und Magmatron synchronisiert das dann, ist kein Problem, der kriegt das hin.
Ja. Muss ich noch ein bisschen üben. Noch ein paar seltsame Satzkonstrukte bauen und sowas.
Dir noch ein paar schräge Übersetzungen der Originalnamen noch ausdenken. Ne? Also.
Genau. Jage ich einfach alles mal durch den Google-Übersetzer. Ja. Einmal ins Indonesische, ins Japanische und dann wieder zurück ins Deutsche und dann ins Englische und dann passt das schon.
Repugnus könnte man mit Abstoßtron übersetzen. Oh, da fallen uns bestimmt noch ein paar ein. Ja. Also.
Ich glaub, die Terracons hat noch einen ganz lustigen Namen. Irgendwas mit Reptile. Das klang sogar irgendwie richtig cool. Ah, ich komme nicht mehr drauf. Das hätte ich mir notieren müssen. Verdammt.
Deine Notizen sind nicht vollständig.
Ja, stimmt. Also in einer Folge, wie gesagt, tauchen die Terracons auf und die haben auch so einen ganz lustigen Namen als Team bekommen. Was auch irgendwie Sinn macht, dass man dann sagen kann, okay, das sind jetzt die Reptilien, das Reptilien-Team und die Predacons, das sind das,
Säugetier plus Vogelteam. Plus Vogelteam.
Das warmblütige Team, ja.
Dann musste Raidner aber auch zu einem Combiner der Deutschen Bahn umbauen, der immer zu spät kommt.
Genau. Ach stimmt, das ist ein ganz schöner Running Gag, dass er immer zu spät ist.
Ja, definitiv. Ja, da kann man was machen.
Im Stau gesteckt. Du bist ein fliegender Zug, trotzdem im Stau gesteckt. Ja. Ich hätte auch gerne mal gesehen, wie Astro Train auf Raiden reagiert hätte. Weil irgendwie müsste das Astro Train ja schon etwas irritieren, dass da ein fliegender Zug ist, wenn er selber ein Zug ist, der sich in ein Space Shuttle verwandelt, aber nicht wirklich als Zug fliegen kann. Das ist ja so.
Ja, und er hat ja mal seine eigene Zugarmee zusammengestellt, ne? Also da,
ja.
Auch wenn die nicht wirklich sehr wirksam war, aber er hat es versucht.
Ja. Ja, vielleicht hätte er da einen Combiner draus machen sollen. Dann. Mhm. Vielleicht war er ja sogar die Vorlage gewesen für Raiden, weil die sind ja angeblich auch in Japan auf der Erde erschaffen worden, wurde zumindest gesagt. Mhm. Weshalb die ja im Japanischen auch alle so, japanische Namen haben. Also.
Ja, stimmt. Also das fehlt auch noch. Also wir haben noch keinen Raiden. Also es läuft ja zwar das Gerücht, dass wir einen kriegen, aber genau wissen tun wir es ja noch nicht. Also.
Ja, so, ja, es ist ja schon so halb über dem Gerüchtslevel. Das ist ja von Takara angekündigt, dass es eine Art Masterpiece-Projekt zu Raiden gibt. Aber wir wissen halt noch nicht, wie es aussehen soll. Vielleicht ist es auch nur eine unbewegliche Statue oder sowas.
Oder einfach sechs Züge, die, ja,
so die, die fahren können.
Ja, einfach so Merkelin-Züge angemalt. Genau. Stimmt, da kann man sich custom-mäßig einfach so ein Merkelin-Set kaufen und dann wird das zusammengebaut. Da Hände, Füße dran, Kopf drauf, fertig. Ja. Raiden ist so einer der wenigen Combiner, die eigentlich jetzt noch so fehlen. Also Raiden und Monstructor, dann hätte man in G1 schon fast alles durch. Ja.
Gut, Monstructor bzw. sein japanisches Gegenstück sehen wir ja dann in Victory. Aber stimmt, ja. Hasbro-Version oder überhaupt eine offizielle Version von Monstructor-Dino King gibt es ja auch noch nicht. Also wäre auch noch offen, ja. Aber gut, kann ja alles noch kommen.
Okay, ja, ich glaube, dann haben wir soweit immer alles gesagt zu dem Cartoon, was uns, glaube ich, jetzt so einfällt, oder?
So, Jess, ja. Ragen, noch irgendwelche Ideen?
Außer dass bei mir ein bisschen das Gefühl gekommen ist, also ich habe ja noch nicht alle Episoden gesehen bei Headmaster, aber das Gefühl, dass der Komponist, der den Soundtrack, also den Score eben im Trickfilm, dem Anime, sage ich mal, gemacht hat, entweder fast der gleiche war, der auch Saint Seiya gemacht hat. Weil immer wenn eine berührende Szene war, dann kam so mit einer Frau, die im Chor singt. Und da habe ich dann gedacht, Saint Seiya.
Ja, manchmal verwenden die auch den gleichen Soundtrack in verschiedenen Serien. Also kann schon sein. Ich kenne jetzt Saint Seiya nicht, aber ja. Aber stimmt, ich fand den Soundtrack eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also das Opening, das hat so einen gewissen Retro-Japano- Trash-Faktor, aber irgendwie, echt irgendwie lustig. Hedumasuta. Ja, einfach mal googeln. Ja. Mag auch, wenn die Japaner englische Wörter betonen, aber dann halt aufgrund ihrer Silbensprache immer noch irgendwelche O's und so mit einbauen müssen. Das ist immer schön. Irgendwas klingelt gerade. Ja, und ja, ich finde auch so die Kampfmusik im Hintergrund gar nicht mal so schlecht. Also recht energetisch, hat so auch so einen Retro-Charme. Muss ich mir mal eine Soundtrack irgendwo raussuchen auf YouTube oder so. Ja. Und das Auto war immer ein bisschen seltsam, wo Daniel mit seinem Vater versucht hat, die Kombination der Headmaster irgendwie nachzustellen in dem Video, indem er ihn irgendwie auf die Schultern springt oder so und irgendwelche Verrenkungen macht. Mhm. Ah. Ja. Ja, und wie gesagt, man kann die auch alle käuflich erwerben. Also ich kann immer dieses Dreier-Set empfehlen von Metrodome, glaube ich.
Ja, Metrodome oder Shout Factory
habt ihr auch. Shout Factory ist, glaube ich, das ältere. Ja, und ich habe hier von Metrodome so ein Boxset, wo wirklich alle drei Serien drin sind, plus die eine Zone-Folge. Hm. Wenn man die mal irgendwo günstig bekommt, kann ich echt empfehlen. The Complete Takara Collection heißt das. Mhm. Ist aber auch gut. Schon 2007, sehe ich. Also könnte schon ein bisschen schwerer zu bekommen sein mittlerweile. So, jetzt habe ich, glaube ich, aber auch mein ganzes Pulver verschossen.
Ist die Liste abgehakt, ja? Alle Notizen verbraucht.
Wir haben über alles gesprochen, das Spiel. Ja, also schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von der Headmaster-Serie gehalten habt. Eure Lieblingsserie, fandet ihr die doof? Fandet ihr Rebirth besser oder die Headmaster-Serie?
Ja. Genau. Genau das. Ja. Dann sind wir mit der Serie durch. Genau, nächste Episode machen wir dann direkt weiter. Die Anschlussserie ist ja dann Master Force und so viel können wir, denke ich, vorab schon verraten. Master Force ist eine komplett andere Serie als Headmasters war. Also wirklich sehr viel anders. Obwohl es im gleichen Universum spielen soll. Mehr oder minder auch tut. Aber ich denke, darauf gehen wir dann in der nächsten Episode genauer ein. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende angekommen.
Ja, Rachel, möchtest du noch was nachtragen? Deine Käufe oder so?
Ja, das ist einfach, das war nix aufgrund von Kurzarbeit.
Nix aufgrund von Kurzarbeit, auch.
Ja, so ein paar Sachen, klar, die hätte man sich gerne geholt und sind wahrscheinlich ausverkauft, wenn die Kohle wieder da ist, aber geht halt nicht. Mhm.
Stimmt, das führen wir jetzt bitte immer mit ein, dass wenn man nichts gekauft hat, einen Grund dazu genannt
wird. Eine Begründung, ja. Welche Entschuldigung haben wir dafür, dass wir nichts gekauft haben? Mach dir nichts draus, Rachel, ich habe auch nichts Neues. Also. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Danke, dass ihr da wart. Danke auch an Rachel, dass du dich doch noch abgehetzt hast, um noch reinzukommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder zu Master Force, Episode 56 der Teutonicons. Wenn jemand dabei sein möchte bei der nächsten Episode, jemand, der sich mit Master Force zumindest ein bisschen auskennt, ihr solltet es zumindest schon mal gehört haben, was das ist, wäre sinnvoll. Sagt Bescheid, haben gerne mal wieder einen Gastredner dabei. Und ansonsten wünsche ich allen einen schönen Start in die Woche. Macht's gut.
Jo, ciao.
Ciao. Ciao.